Und ich freue mich sehr, dass er hier ist, dass es sehr, sehr kurzfristig auch geklappt hat. Martin Debes, Reporter des Jahres 2023. Ich weiß immer gar nicht, ob man das richtig sagt. Platz 1, ja. Also, aber man darf es an der Stelle erwähnen. Ja, hallo erstmal. Aber
Kreispokal. Regional.
Ist das so? Weil das ist immer so, man muss immer genau hinschauen.
Ja, das ist ein ganz toller Verein. Es ist so ein bisschen wie in den Oscars. Es gibt ganz viele Kategorien. Und ich habe in der Kategorie regional.
Aber, um das mal zu sagen, also Sie werden sich gefreut haben, ja, Gold, ja. Also gefreut haben sich. Aber ist es dann sowas, also um bei dem Vergleich zu bleiben, bei den Oscars ja so, ist es ja wirklich ein Faktor, dass plötzlich ganz andere Angebote kommen. Ist das dann was, also bevor wir gleich über Ihr Buch reden, wo Sie merken, mehr Anerkennung der Kollegen und Kolleginnen, plötzlich öffnen sich Türen, die sich vorher nicht geöffnet haben, oder ist es am Ende wurscht und es geht alles so weiter?
Na, ich habe ja gesagt, ich bin eitel und das ist natürlich ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Insofern gibt es natürlich Aufmerksamkeit, aber das, weil Sie ja vorhin darauf angespielt haben, dass ich jetzt nicht mehr so lange bei der Turner allgemein mehr bin, das hatte schon einen längeren Vorlauf. Aber klar, also das gibt dann, es ist halt eine nette Sache. Also muss ich sagen, ich will es gar nicht kleinreden, aber es ist halt auch ein Magazin, das damit auch natürlich Aufmerksamkeit für sich schafft, wenn sie diese Preise verleiht. Das ist so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Und ich bin bei Journalistenpreisen grundsätzlich nicht skeptisch. Ich will gar nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ich muss sagen, man muss auch, das ist natürlich in der Branche, wird das sehr hoch bewertet und ich finde höher, als es eigentlich sich gebührt, weil wir machen nur unseren Job. Wir sollten ihn noch machen.
Finde ich gut. Ich will jetzt gar nicht da in die Richtung weiter abbiegen, aber die Bemerkung sei noch gestattet. Natürlich sind wir Journalisten eitel. Das gehört auch zur Wahrheit hier bei uns dazu. Also ich habe jetzt demnächst 25-Jähriges im Radio.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Sie haben ja, glaube ich, auch 25-Jähriges TA, so, ne? Also
fast,
lange,
ja. 24 Jahre.
24 Jahre. Mhm. Und natürlich hat das immer was mit Eitelkeit zu tun. Es ist halt nur die Frage, wie eitel man ist. Und das Zweite, und das rechne ich Ihnen trotzdem hoch an, das kann man ja an der Stelle auch mal sagen, und wir versuchen das selber für uns aber auch mitzunehmen, Sie sind trotzdem ein Zweifler im positiven Sinne. Sie nehmen sich, glaube ich, nicht so wichtig oder deutlich, das ist natürlich jetzt gleich am Anfang des Gesprächs so eine Schleimnummer, aber ja. Das ist schon ein bisschen so, ne? Sie zweifeln und versuchen, das kommt ja auch in den Texten rüber, Sie versuchen schon auch immer wirklich, das gehört zum Handwerk dazu, aber ehrlich, auch andere Seiten zum Beispiel zu verstehen. Ohne Verständnis zu haben. Jetzt habe ich was gesagt.
Nee, ich überlege gerade mit dem.
Sie dürfen widersprechen.
Mit dem wichtig nehmen. Also ich nehme mich wichtig, aber ich weiß, dass ich nicht wichtig bin. Das ist so die Differenz, mit der man, diese kognitive Dissonanz, mit der man zu leben hat, ist ja überhaupt so. Also man denkt, man für die Millisekunde, die wir in diesem Universum kurz mal aufglühen dürfen, und das ist ja ein Riesenprivileg, das auch noch in einem Umständen zu machen, wo man frei und wohlständig lebt und ohne Krieg und wir in dieser kleinen Blase hier. Sich bewusst zu machen und es am Ende nicht verstehen zu können, ist sozusagen der Rahmen dessen, in dem man sich selber dann irgendwie wichtig oder nicht wichtig nimmt. Und natürlich gibt es halt so Momente, wo ich mich ganz toll und wichtig fühle, aber ich weiß auch da, in diesen Momenten weiß ich eigentlich, dass es nicht das ist, worum es wirklich geht. Und ich will jetzt nicht ein amerikanisches Schmalz-Movie nachspielen, aber natürlich sind andere Dinge wichtiger.
Da haben Sie vollkommen recht, aber vielleicht werden wir im Verlauf des Gesprächs auch darauf eingehen, das gilt ja für uns Journalisten und Journalistinnen, also diesen Widerspruch, den Sie auch gerade gesagt haben. Und auch ehrlich gesagt zum Beispiel für ein anderes Feld, für die Politik. Da muss ich mal sagen, jemand wie Angela Merkel weiß, ich glaube, die tickt genauso, wie Sie es gerade beschreiben, die wusste, dass die Macht nur geborgt ist und sobald sie Ex-Kanzlerin ist, dass sie dann wieder im Templin ihre Kartoffelsuppe kocht.
Das stimmt. Aber ich meine, es gibt unterschiedliche Formen von Eitelkeiten und Angela Merkel war halt nicht so offensichtlich eitel, aber ich glaube, dass sie jetzt nicht schafft, auch ihre Fehler einzugestehen, zeigt doch, dass sie, was mich ein bisschen enttäuscht hat, weil man das ja machen kann. Also ihre Argumentation bei der Ukraine ist ja zum Beispiel, dass sie sagt, na, unter den damaligen Umständen war es genau richtig. Ja, wenn man kurzsichtig war. Wenn man langfristig geschaut hat, hätte man sagen können, zumindest hätte man die Energieversorgung breiter aufstellen müssen. Also ich glaube, die Eitelkeiten sind unterschiedlich. Bei mir ist es mehr offensichtlicher wahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass es eine Antriebskraft ist, die positiv sein kann, bis zu einem bestimmten Grad. Also es gibt ja dieses Zitat von Ernst Teufel, was sich an Bernhard Vogel immer aufgesagt hat und er jetzt auch ein Buch geschrieben hat, erst das Land. Na, und man könnte das auf Journalisten so übersetzen, erst der Job und dann die Person. Also wir haben keine Partei dazwischen. Bei den Politikern geht es ja erst das Land, dann die Partei, dann die Person. Also man könnte sagen, erst das Job, dann die Zeitung, okay, also könnte man auch sagen, der Arbeitgeber und dann die Person. Und die Person ist aber wichtig. Also ohne Person geht's nicht.
Das stimmt. Und es ist vielleicht auch gut, dass die dann gekennzeichnet wird, dass wir zum Beispiel wissen, wer ist der Autor, wer ist die Autorin des Textes und so weiter. Und um auf Angela Merkel zurückzukommen, das haben sie ja mit ihr gemeinsam. Sie bringen beide in diesem Jahr ein Buch heraus.
So, ja. Aber diese ich bin schneller, ne?
Sie sind schneller, ja. Sie, also Angela Merkel schreibt wohl noch fleißig, höre ich. Also weil ich in Kontakt mit der Chefin von der Herbstlese stehe, weil die versuchen auch natürlich Angela Merkel nach Erfurt dann zu kriegen. Und da werden wir sehen, vielleicht wird sie in ihrem Buch dann doch auch mehr Fehler einräumen, als sie bislang in den beiden Interviews getan hat, die sie seit ihrer Kanzlerschaft geführt hat. Muss man mal sehen.
Und Sie haben auf jeden Fall Zweifel begründet daran. Aber okay, weil sie hätte es ja schon vorher gemacht. Vielleicht hat sie es natürlich aufgehoben, um dann den Selling Point sozusagen zu erhöhen oder das Verkaufsargument. Aber ich glaube eher nicht.
Ich glaube es auch nicht. Ich bin trotzdem mal gespannt. Also wenn sie hierher kommt, dann ist bestimmt, es ist trotzdem interessant, wenn eine Kanzlerin mal so ein bisschen erzählt. Die Frage natürlich, was sie dann genau schreibt und was dann sozusagen veröffentlicht wird. Muss man sehen, es ist immer ganz spannend, dann auch für andere Leute, auch wieder für Journalisten, dann das wieder so als Quelle zu nehmen und vielleicht dann auch wieder Dinge möglicherweise nochmal anders zu bewerten. Jetzt aber zu Ihrem Buch, Deutschland der Extreme, erscheint diesen Donnerstag. Wir werden auch noch darauf eingehen. Sie werden verschiedene Lesungen machen. Unter anderem gibt es dann schon nächsten Dienstag, also morgen in der Woche, auch eine Lesung bei Peter Knecht. Ich werde am Ende auch nochmal sagen, Deutschland der Extreme. Ich meine, wenn ich mir immer hier Fragen ausdenke, es gibt sehr viele und mir ist auch klar, Sie werden jetzt viele Interviews geben. Man kann ja immer nur die gleichen Fragen stellen, die ich auch trotzdem interessant finde, jetzt für mich auch, hoffentlich auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar, der Impuls, das Buch zu schreiben, hat das was zum Beispiel mit dem Vorgängerbuch auch zu tun, Demokratie unter Schock, dass Sie gesagt haben, da mache ich gleich weiter. Da ging es ja speziell um die Situation vor 4 Jahren, als Thomas Kemmerich kurzzeit Ministerpräsident war mit den Stimmen der AfD. War das der Impuls, das Buch zu schreiben? Und falls nicht, was war der Impuls, dieses Buch zu schreiben?
Also es gibt einen Anlass und eine Ursache, das haben wir ja auch damals schon in unserem Geschichtsunterricht in der DDR gelernt. Das ist ja die Ursache war tatsächlich das Gefühl, dass dieses Buch, was ich damals geschrieben habe, die Kemmerich-Wahl, so ein Schnelldings war. Ne? Also ich will nicht schnell Schuss sagen, weil das passt nicht für ein Buch, aber also eine Sache, die sehr schnell geschrieben wurde, die auch teilweise tatsächlich auch mit natürlich veränderten, aber habe ich auch mal gekennzeichnet, Reportagen gesprenkelt habe, die ich zwischendurch geschrieben habe für die Thüringer Allgemeine, aber auch für andere Medien. Und das hat sich damals ganz gut zusammenfassen lassen. Dann habe ich noch eine Vorgeschichte hinzugefügt, um zu erklären, warum das mit der CDU zum Beispiel so merkwürdig war und warum die sich so verhalten hat. Und habe aber gedacht, dass es eigentlich vom Erklärungshorizont, genau was die AfD zum Beispiel betrifft und Björn Höcke, aber auch was geschichtliche Linien noch weiter nach in die Vergangenheit betrifft, unvollständig war. Das war sozusagen der Grund, warum ich dachte, da könnte man nochmal was schreiben. Der Anlass war aber tatsächlich eine Anfrage, sonst hätte ich das nie so schnell gemacht, von einem renommierten Verlag. Und da ich Eitelkeit, hat man ja vorhin schon mehrfach erwähnt, mich ein renommierter Verlag, der Aufbauverlag, das ist jetzt in dem Teilverlag, also Linksverlag, also gehört zu den Aufbauverlagen, erschienen als Sachbuch. Als die mich anfragten, da dachte ich, und die fragten ja eigentlich in die Richtung, kann man was über Ramelow, Höcke oder sowas schreiben? Ne? Das ist natürlich klar, weil das ist natürlich so ein Verlag, denkt ja auch dran, verkaufe ich das irgendwann? Und natürlich gibt es eine gewisse Aufmerksamkeit für diese beiden Personen, vor allen Dingen für Höcke. Und das war mir aber nicht, weil ich das nicht interessant finde und man unbedingt jemand sich mal dran machen sollte, ein Buch über Höcke zu schreiben, was ich für eine extrem schwere Aufgabe halten würde, habe ich gedacht, ich mache das, was ich eigentlich als Defizit empfunden habe bei dem anderen Buch, was ich so gut weglas und ich glaube wichtig war, um die Zeitgeschichte für diesen Moment zu beschreiben, es vielleicht noch in einen größeren Kontext einzuordnen. Und dann, um da gleich zum Punkt zu kommen, Entschuldigung, und dann habe ich mich natürlich schwerer mitgetan, als ich dachte, weil ich mir natürlich dann in den Felder reinbegeben habe, die man als Journalist jetzt in seinem täglichen Geschäft, also ich jedenfalls hier im Landespolitik und so weiter, nicht jeden Tag habe. Also ich musste dann natürlich auch, da reicht eben nicht Wikipedia-Wissen, da musst du halt Bücher lesen, mit Leuten reden und so weiter und das und dann trotzdem in einer Art und Weise wieder zusammenfassen und verkürzen, dass es einem richtig wehtut, aber so ist es eben.
Aber ich stelle es mir wirklich ganz interessant vor, erstmal ist ja ein Kompliment, wenn die Anfrage kommt, dann also wie Sie gerade sagen, ein bisschen die größeren Linien ziehen, das werden wir gleich besprechen, es geht dann ein bisschen auch in die Geschichte Thürings zurück und ich nehme auch an, wenn Sie sagen, Wikipedia-Wissen reicht nicht, also es gibt dann auch immer den Effekt, das ist ein schöner Nebeneffekt, dass Sie selbst Erkenntnisse hatten, dass Sie vielleicht noch nicht wussten.
Ja, ich hatte jedenfalls ziemlich Respekt davor. Ich habe ja mal Geschichte und Politikwissenschaft studiert, aber das, ganz ehrlich, also ich habe meinen Abschluss gemacht und der war auch gar nicht schlecht, aber ich habe damals schon sehr viel für Zeitungen geschrieben und alles Mögliche gemacht und war jetzt nicht der Musterstudent und habe tatsächlich anders als, ich habe jetzt, wie gesagt, gerade von Bernhard Vogel diese Lebensrückblick gelesen und da ist da weiß noch jedes Seminar, dem man da gesessen hat und mit welchem Professor er da gesprochen hat. Das ist bei mir nur noch rudimentär die Erinnerung vorhanden, was ich da genau gemacht habe in meinem Studium. Und dann ist es mir aber wieder aufgegangen. Ich habe mich damals ja auch mit Regionalgeschichte beschäftigt, dass das eigentlich mich total interessiert. Deswegen habe ich sie auch studiert. Und meine Defizite sind mir auch wieder aufgegangen, dass ich ganz viele Sachen gar nicht richtig wusste. Und ich bin mir auch jetzt immer noch nicht sicher, ob ich alles in den richtigen Kontext gesetzt habe und die richtigen Linien gezogen habe. Und man muss ja bei Linien ziehen immer sehr vorsichtig sein, weil das immer so einem so... Also zum Beispiel eine Linie ist ja vor genau 100 Jahren, 1924 wurde in Thüringen ein Landtag gewählt, im Februar. Also das ist der 100-jährige Jahrestag war vor kurzem, ich glaube 10. Februar war es, in dem die NSDAP war verboten, aber es gab also eine Ersatzorganisation, eine völkische Liste. Und die wurde geführt von einem Herrn Arthur Dinter, der war also ein glühender Antisemit. Und nicht nur... Also geno- und phänotypisch, also schon findet schon eine Entsprechung in der Jetztzeit, würde ich jetzt sagen, wenn man so mal in den Thüringer Landtag guckt. Und der Ordnungsbund, das war eine Allianz der bürgerlichen Parteien, ist angetreten unter der Parole links abwählen, weil es vorher eine KPD-SPD und eine SPD-KPD-Regierung gegeben hatte, die dann aber aufgelöst worden war, weil die Reichswehr marschiert war und so weiter und so fort. Und dann war die Mehrheit nicht da für dieses bürgerliche Bündnis und es fehlten zwei Stimmen und dann kam die Völkische Liste und hat gesagt, wir machen gerne mit, wir tolerieren euch, ihr müsst nur alle Juden rausschmeißen aus der Landesverwaltung. Das wurde dann auch gemacht und das Bauhaus ging dann und so weiter und so fort. Also es sind verschiedene Dinge passiert in dieser Zeit und das war genau vor 100 Jahren und natürlich drängen sich diese Parallelen dann regelrecht auf. Man muss nur aufpassen, dass man keine direkte Linie zieht. Man muss nur gucken, dass es da...
Das ist auch wieder so eine Kunst, ne? Dass ich finde immer der Blick in die Geschichte total interessant, gerade so, um für die Gegenwart eben Schlüsse zu ziehen. Aber wie Sie sagen, die Vergleiche hinken ja auch immer ein bisschen, das meinen Sie ja, glaube ich. Ne? Man kann das nicht 1:1 wahrscheinlich immer gleichsetzen.
In dem Fall würde ich gar nicht sagen, dass er hinkt. Es ist einfach nur gut, dass man den Vergleich macht. Man soll ihn nur nicht, ist der Unterschied zwischen Vergleich und Gleichsetzung. Also genauso wie Verstehen und Verständnis. Also da haben wir als Deutsche wir haben ja in der deutschen Sprache, das klingt jetzt so, wie als ob andere das nicht hätten, aber in der deutschen Sprache haben wir da verschiedene Möglichkeiten zu referenzieren. Und ich glaube, eine Gleichsetzung würde ich da nie machen. Genauso wie man eben Bonn ist nicht Weimar, Berlin ist nicht Weimar und Erfurt ist auch nicht Weimar, würden die Weimarer sich auch sehr schwer dagegen verwahren, dass sie Erfurt sein sollen. Und es gibt halt Anhaltspunkte, wo man einfach schauen, dass die Mechanismen halt die gleichen sind oder ähnliche sind. Natürlich, Politik funktioniert halt so und Extremismus funktioniert halt so. Und die Vorurteile, die Xenophobie, die Stereotype, der Hass, die Hetze, das ist alles. Es gab es alles, es gab schon mal in Rom. Also das ist nur übersetzt jetzt in eine Zeit, in der wir in Europa, in der Europäischen Union sind, in der wir eine stabilere Demokratie haben. Nicht so stabil, wie wir vielleicht dachten, aber eine stabilere Demokratie haben und in der natürlich auch andere Umstände, ökonomische, soziale, andere sind. Aber die Mechanismen sind dieselben und manchmal hat man das Gefühl, die Konstellation wird immer ähnlicher.
Wir bleiben mal so ein bisschen geschichtlich. Sie haben letzten Mittwoch, was ich glaube, in der Thüringer Allgemeine, im Grunde, das haben Sie so ein bisschen selbstironisch gesagt, ein bisschen was, auch Werbung in eigener Sache für das Buch natürlich. Ich zitiere noch mal kurz draus, ja, aus diesem Zwischenruf, der so ein bisschen sich auch damit beschäftigt, dass Thüringen sie ja immer gerne zu Recht auch hinstellt, weil hier natürlich auch bestimmte Größen mal zumindest einen Zwischenstopp eingelegt haben, wie Martin Luther oder auch Goethe und Schiller in Weimar gewirkt haben. Das war schon ein bisschen mehr als ein Zwischenstopp, genau. Mhm. Und deswegen zitiere ich mal Sie hier selbst. Klassik, Frühromantik, Bauhaus, Reformation und natürlich die Windsors. Dies alles ließe sich nicht erklären ohne Thüringen, diesem eigenartigen Ensemble aus Wald, Feldern und Dörfern, von denen sich einige Städte nennen. Was sich allerdings auch kaum ohne Thüringen erklären lässt, ist, der Nationalsozialismus. Hier gab es die erste bürgerliche Regierung mit völkischer Tolerierung, die erste Regierung mit NSDAP-Beteiligung und das erste Konzentrationslager. Und es scheint sich fortzusetzen. Nur hier wurde der NSU rekrutiert und hat ein rübergemachter Oberstudienrat aus Hessen zu seiner Barbarossa-Mission gefunden. Nur hier wurde Björn Höcke Spitzenkandidat und Landeschef der AfD. Nur hier gründete er seinen Flügel, mit dem er die Partei auf seinen extremen Kurs nötigte. Und nur hier will er, na klar doch, Ministerpräsident werden. Zitat Ende. Man könnte jetzt noch weiterlesen. Also ich glaube, das war so ein bisschen, also war zugespitzt, und das ist dafür ja auch, das war so ein bisschen, habe ich das so rausgelesen, ihn Bedürfnis zu sagen, halt, ist ja schön, wenn Bodo Ramelow, so steigen Sie ein, immer wieder wirbt, das ist ja vielleicht auch seine Aufgabe als Ministerpräsident, zu sagen, wo wir überall Weltmarktführer sind. Und Sie haben auch trotzdem mal so ein bisschen, also bei einer Familienfeier hat man gesagt, Sie sind derjenige, der aufsteht und sagt, Moment, was Papa sagt, ist aber nicht alles richtig, das muss man mal hier gerade rücken.
Wobei, ich habe, glaube ich, auch das ich habe auch am Anfang die Achievements durchaus genannt, und das sind ja nicht geringe.
Das sind also viele. Ja.
Also ich glaube tatsächlich, wenn man dann einen Strich ziehen würde vor der NS-Zeit oder nach dem Ersten Weltkrieg oder vor dem Ersten Weltkrieg, dann würde man sagen, in dieser Region ist erstaunlich viel passiert. Ich meine, oder die Weimarer Republik noch mit reinnehmen, also dass hier eine Republik gegründet, also dass sich hier eine Republik die Verfassung gab. Natürlich war das eigentlich nur dem Umstand geschuldet, dass in Berlin so viel los war, im Sinne von Unruhen und Gefechten, sodass man gesagt hat, man geht in die Provinz, und dann hat man gedacht, ach, Weimar ist ja nett, weil Weimar ist halt so kulturell wertvoll und so mittig gelegen in Deutschland damals auch. Und deswegen ist man nach Weimar gegangen. Aber dann hat eben das wieder die Bedeutung von Weimar nochmal erhöht, weshalb ja dann wiederum Hitler kam ja nicht nur wegen Nietzsche und wegen der Klassik und weil er sozusagen auch von dem geistigen Atem etwas spüren wollte, sondern auch, weil der Parteitag der NSDAP 1926, der erste Parteitag, nachdem die NSDAP wieder legal war, die war ja verboten worden nach dem Münchner Putsch, fand in Weimar statt und wurde auch die Hitlerjugend gegründet. Also Weimar war so eine Art dritter Wohnsitz von Hitler. Und das hat eben alles damit was zu tun, dass irgendwann mal Leute nach Thüringen gekommen sind. Also wir sind eigentlich ein Land der Zuwanderer schon immer gewesen. Also der einzige von den ganz, ganz Großen, die hier geboren wurde, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, wahrscheinlich sage ich was Falsches, aber von den ganz Großen ist Bach. Ja, ansonsten die wir hier überall feiern, sind alles Leute, die woanders herkamen, in Thüringen dann entweder für ein paar Jahre waren oder zumindestens und dann sesshaft wurden. Also ich meine, es gibt jetzt natürlich noch jemanden, der in Thüringen geboren ist, der ganz toll ist. Das ist Sandra Hüller. Die haben wir ja jetzt nicht erwähnt, hätten wir bei den Oscars sofort erwähnen müssen. Und ich bin ein totaler Fan von Emma Stone, aber ich hätte es natürlich Sandra Hüller gegönnt, dass sie gewinnt. Und sie wird ja mal die Suhlerin genannt, aber sie ist ja eigentlich in Friedrichroda aufgewachsen. Und dort immerhin auch ist auch nicht nur wie Max Weber mit 5 weggezogen, sondern hat tatsächlich hier auch wirklich, und ist in Jena dann, hat in Jena im Theaterhaus ihre ersten, ich kann mich dunkel erinnern, ich meine, dass ich sie damals gesehen habe, aber so richtig, ich wünsche mir einfach, dass ich sie damals gesehen habe. Ich war damals im Theaterhaus ein paar Mal und ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Und zumindest ein Theatercafé, glaube ich. Also, da war ich noch viel öfter. Und, das heißt also, wir sind ein Land der Zuwanderer, was natürlich auch jetzt, finde ich, immer wieder bedacht werden soll, wenn man über Zuwanderung redet, weil Zuwanderer sind halt nicht nur, Anführungsstrichen, nicht nur die Menschen, die irgendwo in der Gemeinschaftsunterkunft wohnen oder vegetieren, muss man fast sagen, in Thüringen, bei der linken Landesregierung ein Skandal, ist überhaupt ein Skandal, aber finde ich jetzt noch ein besonderer Skandal, sondern eben auch Leute, die einfach hierher kommen und das machen, uns bereichern. In jeder Hinsicht. Und ich will nicht sagen, dass die Leute nicht cool ist. Ich will nur sagen, also es gibt zwei Zerrbilder. Ne? Das eine Zerrbild ist sozusagen, die kommen und das ist ganz toll. Und dann gibt's hier mehr Beschäftigung und mehr Ärzte und mehr Wissenschaftler oder so. Und das andere Zerrbild ist, die kommen nur und essen unser Essen auf. So, das beides ist Quatsch, sondern es ist halt ein schwieriger Prozess, aber ich laber schon wieder viel rum und mache einen Punkt.
Deswegen gibt's ja das Format Montagsgespräche und es darf auch rumgelabert und nachgedacht werden. Deswegen ist das völlig in Ordnung. Weil ich jetzt gerade, ich höre Ihnen ja auch zu, weil ich so überlegt habe, das ist ja erstmal ein interessanter Fakt, das Thema Zuwanderung, und dass es offenkundig auch vor 100 Jahren schon Thema war. Die Frage ist, und das ist ja so ein bisschen, da muss man ja immer auch aufpassen, auch jetzt in Ihrem Buch, die Frage ist immer, welche Erkenntnisse ziehe ich daraus? Sie haben es ja eben gerade so ein bisschen beschrieben, ne? Das kann man ja im Guten, also politisch, wenn ich zum Beispiel Politiker wäre, kann ich im Guten und im Schlechten ausschlachten. Aber Sie wollten was sagen?
Ja, ja, ich wollte doch sagen, dass die Zuwanderung sich ja darin auch zeigt, dass unsere, die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, das ist Bruno Ramelow, der kommt, der ist in Niedersachsen geboren, in Hessen, dann hat seine Ausbildung gemacht und kam dann aus Hessen als Gewerkschafter. Björn Höcke kommt aus NRW, ist dann am Rheinland aufgewachsen, war in Hessen Lehrer. Also die Sozialisation, Georg Mayer, Baden-Württemberg, Frankfurt-Banker und dann hierher. Bernhard Stengele kommt aus Bayern, war in der ganzen Weltgeschichte unterwegs und kam dann irgendwann nach Altenburg als Schauspieldirektor. Und wer ist noch? Thomas Kemmerich, ne? Kommt aus Aachen, der alten Kaiserstadt. Und ist auch sehr lange, wie Bodo Ramelow, schon, der ist schon sehr lange da, also der ist dann 1990 hergekommen. Und man muss schon, also die haben dann schon mehr als die Hälfte ihres Lebens hier in Thüringen. Bei Bodo Ramelow ist, glaube ich, genau die Hälfte und bei Thomas Kemmerich mehr als die Hälfte. Also wo hört man auf, dann zu sagen, wo kommt ihr her? Aber trotzdem muss man einfach festhalten, diese Menschen, die in Thüringen für die Landtagswahl kandidieren, bis Aufnahme von Mario Vogt, dem CDU-Spitzenkandidaten, und Frau Henfling, die mit Herrn Stengel zusammen die Grünen anführt, sind alle in Westdeutschland geboren und sozialisiert worden.
Das ist ein interessanter Fakt, aber jetzt bin ich doch mal wertend in der Frage, ist das denn generell ein Problem? Also, oder anders gefragt, wäre alles besser und schöner, wenn alle Kandidaten und Kandidatinnen von hier kämen? Also,
nein,
ist das zum Beispiel
was? Überhaupt nicht. Das wäre ja engständig borniert und ganz schlimm. Aber es wäre schon gut, wenn vielleicht die Hälfte. Wäre doch schön. Also, ich habe letztens den Gedanken gehabt, ich war in München, musste, wie immer, wenn der Ostdeutsche nach irgendwo hinfährt, und München ist, wie Bernhard Vogel sozusagen pflegte, östlich von Erfurt, aber wenn man nach irgendwo anderswo hinfährt, muss man erklären, wie der Ossi tickt. Und dann war ich wieder bei dieser Funktion, saß auf irgendeiner Bühne, und dann habe ich das wieder erzählt mit den Spitzenkandidaten. Also dann, was ist wieder, ich habe es ihnen halt erzählt, und danach habe ich mit jemandem drüber gesprochen, der hat gesagt, na, aber das ist doch genau das Argument. Und da habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn in Bayern bei der Landtagswahl Leute aus Brandenburg, Thüringen und Sachsen oder aus Mecklenburg-Vorpommern antreten, und das wären 90% der Kandidaten. Was würde denn der stolze Bayer sagen? Was würde das mit der Gesellschaft machen? Ich habe es ja nicht offen gesagt, ich habe es dann erst eben später jemandem privat gesagt, weil ich nicht diese Identitätsdebatten natürlich mir auch auf den Keks gehen. Also es wäre schön, wenn man sie nicht führen müsste, sagen wir mal so. Es wäre schön, wenn man sie nicht führen müsste. Das ist so ähnlich wie bei der Emanzipationsdebatte. Es wäre schön, wenn man sie nicht führen müsste. Es wäre schön, wenn alle gleichberechtigt wären. Und es wäre schön, wenn man die Debatte über Identität nicht führen müsste und über Repräsentation, wenn die Repräsentation da wäre. Aber wenn im eigenen Bundesland, und ich rede ja jetzt nur von den Spitzenkandidaten, ich könnte jetzt auch von den Richtern reden, Staatsanwälten, Abteilungsleitern, Unternehmensführern und so weiter und so fort, und dann gucken, wie viele Leute in Thüringen, nicht nur aus Thüringen, sondern aus Deutschland kommen. Das ist sozusagen, ja, die Zahlen kennen wir alle ungefähr. Die Repräsentation ist nicht da. Und wenn Leute sich nicht repräsentiert fühlen, ja, dann versuchen sie irgendwie zu reagieren.
Also wäre es ein erster Punkt. Ich muss jetzt auch mal sagen, also ich halte das Buch zwar in den Händen und finde es ganz toll, dass Sie mitgebracht haben. Ich lese mir es auch durch, aber ich habe es noch nicht gelesen und wir werden gleich mal so ein paar Überschriften vorlesen. Wäre das so ein erster Punkt, wo Sie sagen, weil es ist ja schwierig, ja, Sie versuchen ja, glaube ich, so eine Art Diagnose vielleicht zu erstellen, ne? Also wir sehen bestimmte Symptome. Nehmen wir mal das Symptom Wahlverhalten für Thüringen.
Ja, das ist, das ist der Anlass, warum man es geschrieben hat, das Buch.
Warum also, Sie es geschrieben haben, genau. Und dann versuchen Sie eben vielleicht Diagnosen zu stellen und zu sagen, okay, woran könnte es liegen? Und wir hören ja gerade raus, sehr weit gefächert ist eine dieser Diagnosen genau das, was Sie sagen, dass sich die Leute zu wenig repräsentiert fühlen, weil es nicht die eigenen Leute sind. Ist das zum Beispiel ein Punkt?
Also nochmal zu dem Anlass. Der Anlass war ja die Anfrage vom Verlag, und der Verlag hat angefragt, weil die Wahlergebnisse in Ostdeutschland und vor allen Dingen in Thüringen so sind und diese Blockade so da ist, und das Cover von dem Buch zeigt, das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist eben so, wie man sich das dann ausdacht, wenn man was vermarkten will, und ich finde es jetzt auch nicht schlimm, also ich habe ja zugestimmt, also keins dabei, ich finde es sogar ein tolles Cover, muss ich sagen, also, aber es ist blau. Also das Land Thüringen ist in blau gezeichnet. Und warum ist es in blau gezeichnet? Wir sind das grüne Herz, ne? Hallo? Also ja, wegen der AfD. Und nehme ich mal an, also ich denke mal an, dass der Kaffer, ich habe mit ihm nicht gesprochen, der das gemacht hat, oder mit ihr, sondern das ist halt blau. Und natürlich versuche ich in dem Buch dann zu das zu erklären, was schwer zu erklären ist und was sehr komplex ist. Und dazu gehört eben auch, natürlich, es gehört die Prägung 40 Jahre DDR dazu, es gehört natürlich die, also die Frage ist, warum die AfD und warum im Osten natürlich doppelt so stark gewählt wie im Westen. Im Westen gibt es sie auch, sie wird auch gewählt, es gibt auch Extreme, es ist überhaupt, die Diskussion ist, mache ich einen Punkt. Sondern darauf aufbauen, warum ist es in Thüringen und in Teilen und in Ostdeutschland anders und warum ist Thüringen aber besonders? Das ist sozusagen dann die Sache. Also erstens
gibt es diese Folie. Das ist ja ein bisschen die Kernfrage.
Genau. Es gibt die Folie Ostdeutschland und es gibt dann, dazu gehört eben der Elitenaustausch, warum wir zu wenig Repräsentation haben. Aber es ist eben auch noch diese Geschichte, dass Thüringen auch noch besonders ist. Deswegen gehe ich halt zurück, weiter zurück in die Geschichte, auch in die Geschichte vor 100 Jahren und die Geschichte vor 200 Jahren. Also warum Thüringen halt so eine besondere kulturelle Dichte hat. Also natürlich gehört zu der Erklärung von Thüringen die DDR und Transformationsgeschichte dazu. Also das wäre albern zu sagen, wir sind nicht Teil von diesem Ding namens Ostdeutschland, was ja an sich, ich stelle gleich am Anfang des Buches, erzähle ich nochmal, warum es den Begriff Ostwahn scheiße finde. Weil es würde ja auch nie sagen, wenn NRW und Baden-Württemberg oder Niedersachsen und Hessen zusammen wählen, würde man auch nicht sagen, das ist eine Westwahl. Da würde man sagen, das sind die Wahlen in Hessen und Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die Zeit würden wir uns dann gönnen. Aber das sind halt die Wahlen in Ostdeutschland oder die Ostwahlen, nicht die Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Ich meine, Sachsen war mal ein Königreich, Brandenburg, wissen wir alle, ist die Wiege Preußens und Thüringen hat auch eine sehr, sehr lange Geschichte. Es gab auch mal einen Stamm, der die Thüringer hieß. Also wir sind als sehr alte Bundesländer und keine neuen Bundesländer. Und wir haben natürlich eine völlig unterschiedliche Struktur auch teilweise, auch industriell, sozial. Also es gibt halt diese gleiche Folie und die wird dann immer drüber gelegt und dann erkläre ich alles. Und ich versuche halt zu sagen, ja, es gibt die Folie, natürlich wäre absurd, das zu leugnen und das ist doch ganz wichtig, aber es ist eben nur ein Teil der Erklärung. Und ich versuche es auch bloß. Ich beschreibe ganz viel. Die Schlussfolgerungen. Ich habe mich tatsächlich an manchen Stellen nicht getraut, eine ganz klare Schlussfolgerung zu ziehen. Vorhin war ja Sergei Lochthofen zu Gast, der zieht dann immer sehr starke Schlussfolgerungen nach seinen Thesen und nach seinen Analysen. Und das finde ich auch mal cool, wenn er das macht. Aber ich bin da eher ein bisschen vorsichtiger.
Das ist ja auch, ich bin gespannt, wenn ich das Buch lese. Es ist vielleicht auch gut, wenn der Leser, die Leserin vielleicht selber Schlussfolgerungen zieht. Vielleicht, das ist ja immer der Idealfall. Das ist für uns auch mal Thema im Radio.
Das ist ja meine Ausrede, genau. Die sollen alle selber ihre Schlussfolgerungen ziehen.
Das ist eine gute Ausrede, finde ich. Aber Sie haben jetzt verschiedene, das ist ja total interessant. Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Ne? Also ein wichtiger Aspekt ist, die weiteren Kreise zu ziehen. Ne? Also ein bisschen in die Geschichte auch zu gehen. Und das sieht man auch in den Überschriften. Das machen Sie, das haben Sie ja schon gesagt, vor 100 Jahren diese Wahl, wo das erste Mal dann eben auch durch die Völkische Liste da toleriert wurde. Dann haben Sie eben gerade auch aufgemacht, eben ja, die Ost-West-Problematik, kann man sagen. Also Dirk Oschmann, wenn der jetzt zuhören würde, auch aus Friedrichroda stammt, der Autor von Der Westen eine ostdeutsche Erfindung, oder Der Osten eine westdeutsche Erfindung. Auf jeden Fall dieser Autor, der hat sich ja sehr genau damit beschäftigt, würde Ihnen wahrscheinlich vielen zustimmen. Und das nächste Ding, was ich jetzt so raushöre, ist, mit Sprache fängt vieles an. Also indem man labelt. Ne? Also ich fasse jetzt gerade nochmal so ein bisschen zusammen, was bisher geschah. Also dieses, die neuen Bundesländer, der Ostdeutsche, die ostdeutsche
das
Stimme.
Das Beitrittsgebiet. Die ehemalige DDR.
Da sind wir genau. Auch bei einer Überschrift, genau, die habe ich ja bei drittens dann Stolpern in die Demokratie, da meinen Sie den Prozess 89-90, die Revolution frisst ihre Kinder, Einheit ohne Vereinigung, ich lese nur die Überschriften vor, der erste Thüringer Landtag, eine Laienspieltruppe, macht mich schon mal neugierig, also zum Beispiel der erste Thüringer Landtag, eine Laienspieltruppe, das klingt für mich ja sogar fast positiv, meinen Sie das so?
Also die Laienspieltruppe habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das hieß damals so, und das war das Kabinett gemeint, das erste Kabinett unter Josef Duchatsch. Das war nicht von den Medien nicht positiv gemeint und konnotiert, logischerweise, weil natürlich die Leute aus, die waren vorher LPG-Abteilungsleiter oder Pastorin, Arzt, es waren alles, kamen alle aus, waren alle, also das, was man heutzutage sagt, das ist ja Standard, das müsste Standard sein für einen Minister oder Ministerin, das waren alles arrivierte Leute, die irgendwie was gearbeitet hatten vorher in ihrem Leben, die CDU, die jetzt ein Gesetz eingebracht hat, Landtag, wäre begeistert, ganz tolle Leute, die hatten aber von Politik keine Ahnung, von politischen Abläufen. Und das ist eben auch dieser Irrtum, dass man sagt, Politik ist so ein Geschäft, das kann jeder und die müssen nur vorher auch nicht mal einen Beruf gelernt haben und dann müssen sie sich in dem Fach auskennen, wo sie das dann fachlich tätig sind, also Minister Ministerium leiten, wenn sie, was ich, Innenministerium leiten, am besten vorher ein Polizist gewesen sein oder wenn sie das Wirtschaftsministerium Unternehmer. Und wenn die das dann machen und das vorher 20 Jahre gemacht haben oder 10 oder 15 Jahre wenigstens und einen ordentlichen Abschluss hatten, dann machen die das ordentlich. Und das erste Kabinett, Duchatsch hat gezeigt, dass da waren alles kluge Leute, also auf jeden Fall keiner, glaube ich, nee, dumm, also würde ich jetzt überhaupt nicht, das wäre auch bescheuert, das zu sagen, also unhöflich, aber es wäre auch einfach falsch. Aber es waren Leute, die waren alle unerfahren und sie waren extrem überfordert. Und natürlich hatten sie eine Aufgabe vor der Brust, die ja auch extrem war. Also ich sage mal nur, die nehmen wir mal, weil die kenne ich mir am meisten aus, weil da habe ich mal ein Buch geschrieben, die Kultusministerin, die erste, Christine Lieberknecht, die ja dann auch Ministerpräsidentin wurde später, nachdem sie dann einige Lehrjahre vollzogen hatte, war von 0 auf 100 als Pastorin in einem kleinen Dorf jetzt auf einmal Kultusministerin. Und was musste sie machen? Sie musste ja nicht irgendwie einfach mal die Schulen verwalten und ein bisschen die Lehrer bespaßen. Nein, sie musste die extremste Schulreform durchführen, die Thüringen je gesehen hat. Und das innerhalb von einem Jahr. Sie hat das System halt umgestellt von der POS, Pädagogischen Oberschule, Erweiterte Oberschule und Berufsschulen auf ein System mit Grundschule, Regelschule und Gymnasium. Und hat nebenbei noch versucht, tausende Lehrer wegzuevaluieren, weil die ja sozusagen von ihrer Vergangenheit her nicht tragbar waren.
Weil sie DDR-Lehrer gewesen sind.
Ja, DDR-Lehrer waren ja nun alle gewesen, aber oder 99%. Ich glaube, da kam kaum jemand aus Westdeutschland, um sich hier im Osten auszuprobieren. Die haben dann eher auf die höheren Positionen geschielt, sondern sie waren halt zum Beispiel Staatsbürgerkundelehrer. Oder sie waren bei der Stasi gewesen oder sie haben Geschichtslehrer. Also das waren so die geisteswissenschaftlichen Fächer vor allen Dingen. Und die haben sich aber zum großen Teil wieder eingeklagt. Also es war ein Riesendurcheinander. Es gab große Demonstrationen. Es sind auch wirklich Schülerbiografien da. Es ist wirklich das Wort kaputt gegangen, aber lediert wurden in diesem Zusammenhang, weil alle aufs Gymnasium wollten. Und in den Regelschulen sind dann nur ein paar übrig geblieben. Die waren dann ganz so Mini-Klassen. Und jedenfalls diese, da könnte ich jetzt auch noch gleich eine Geschichte irgendwie erzählen. Ich fiel mir gerade ein vom NSU und wie es Uwe Bönhardt damals erging und warum er so möglicherweise so geworden ist, wie er geworden ist. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber das war halt das Problem. Sie musste eigentlich scheitern. Also Lieberknecht ist dann auch ist selber dann zurückgetreten im Rahmen einer Revolte gegen den Ministerpräsidenten. Ist dann aber auch das nicht geblieben. Und danach wurde der Lehrer Althaus, Dieter Althaus ja dann auch früher Ministerpräsident wurde, Kultusminister, der passte dann besser tatsächlich. Insofern ist es manchmal ganz gut, dass man fachliche Voraussetzungen hatte, aber er hatte auch schon ein wenig, 1,5 Jahre Vorlauf, um zu sehen, wie es im Landtag, er hat im Landtag gesessen, wenigstens ein bisschen. Und er hatte vor allen Dingen den Vorteil, dass das Schlimme hinter ihm lag schon. Also die Hauptarbeit war schon verrichtet worden oder die Haupt... Er konnte sozusagen dann kommen und konnte dann sozusagen ein bisschen heilen und milde gießen und das versuchen, in die ruhige Wässer zu führen nach dem Sturm, der überstanden war. Das heißt also, die Laienspielgruppe, Leute, die überhaupt keine Politik erfahren hatten, keine Verwaltungserfahrung hatten, keine Erfahrung hatten mit den westlichen Gesetzlichkeiten und solchen Dingen, hat angefangen, ein Land aufzubauen und völlig umzustülpen. Weil wir haben ja zum 3. Oktober 1990 war das DDR-Recht außer Kraft gesetzt in ganz großen Teilen. Es gab also Übergangsregelungen im Einheitsvertrag und zu 95% galt auf einmal bundesdeutsches Recht. In jedem Bereich. Irre eigentlich.
Wir können das ja nicht mehr wieder rückgängig machen. Das ist jetzt total interessant, jetzt mal drüber zu sprechen, weil ich jetzt gerade überlege, an welchem Punkt bleiben wir jetzt so ein bisschen. Also wir können uns vielleicht darauf einigen, wir werden immer wieder über das Buch sprechen, weil ich gerade so merke, es ist sehr, sehr vielfältig, offenkundig, wenn man so Ursachenforschung betreibt. Jetzt sind wir so 89, 90. Also Sie würden schon auch sagen, wir können es ja nicht ändern mehr, aber dass in der Mentalität mit vielen, nicht mit allen, hängt ja auch davon ab, wann man geboren ist, was gemacht hat, dass man eben nicht, wie das auch mal angedacht war, eine neue gesamtdeutsche Verfassung ausarbeitet. Das ist ja schon begonnen worden. Das ist zum Beispiel ein Beitritt war und das am Anfang alles ein bisschen chaotisch lief, das hat was mit den Leuten gemacht, auch die Arbeitslosigkeit natürlich und.
Also die Brüche, die damals die Leute durchgemacht haben, als Kollektiv, sag ich jetzt mal, um das alte Wort, das sozialistische Wort zu nehmen, also als Gesellschaft, als ostdeutsche Gesellschaft, als Kohorte, es sind ja ganz viele Prozesse gleichzeitig gelaufen, ne? Also die Massenarbeitslosigkeit, die dann sozusagen die Deindustrialisierung, das Wort passt halt, ne? Also ich bin ursprünglich aus Jena, aber da ist natürlich Zeiss extrem, sind 15.000 Leute entlassen worden, nur bei Zeiss. Aber in Ilmenau zum Beispiel ist also die innerhalb von wenigen Jahren, also Monaten teilweise, ist die Glas- und Porzellanindustrie Bach runtergegangen und da sind auch tausende Arbeitsplätze vernichtet wurden. Und teilweise bei dem Glaswerk ein richtiger Treuhandskandal, also ein richtig einer der, also würde ich sagen, so eine Art Bischof von Rode, nur dass man damals nicht drüber geschrieben hat, weil das war wettbewerbsfähig, dieser Betrieb. Natürlich nicht mit den Arbeitskräften in der Großzahl, aber doch in Teilen. Und es sind ganz viele Sachen passiert. Und natürlich könnte man sagen, ich will gar keine Schuldzuweisung machen. Ich war ja dabei. Also ich war zwar 18 und ich habe das alles, für mich war das alles super. Ne? Also ich war, meine Eltern waren sogenannte Wendegewinnler. Meine Mutter war Ärztin. Mein Vater ist dann war Dozent für Mathematik und ist dann ist übers neue Forum in die CDU gelangt und hat dann quasi als politischer Beamter gearbeitet, als einer der wenigen Abteilungsleiter hier in der Landesregierung aus Ostdeutschland. Also wollte ich sagen, also es waren viele Abteilungsleiter, aber nur zwei aus Ostdeutschland. Einer davon war mein Vater von 40. Ja, so war die Situation damals und ich fand das alles toll, weil ich hatte alle Möglichkeiten, reisen, ich konnte Zivildienst machen, musste nicht zur NVA, konnte studieren, was ich wollte, ich hatte einen Studienplatz für Informatik, was auch sicher mir gelegen hätte, aber ich habe dann gedacht, nee, studierst irgendwie Quatsch und habe dann angefangen, Geschichte und sowas zu studieren. Für mich war das super. Aber ich habe meinen Zivildienst in der ABM-Brigade damals auf unserem Dorf vollzogen und da habe ich dann die Wendeverlierer, die Ersten, kennengelernt.
Das waren ABM, die war Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ich glaube, das Kürzel kennt man heute gar nicht mehr.
Genau, das war die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und das war so eine Dorfverschönerungsbrigade. Wir haben dann alles gemacht. Also wir haben die Gemeindehäuser saniert und wir haben für die Telekom die Gräben gegraben und halb illegale Straßen gebaut. Das war eine coole Zeit und ich habe da mit Leuten zusammengearbeitet, die waren halt zum Beispiel im Porzellanwerk gewesen, in diesen Handwerkerbrigaden, die als erstes aufgelöst wurden, weil jeder große Betrieb hatte im Prinzip seine eigene Versorgung, weil man nirgendwo was sonst bekommen hat. Wenn die irgendwas reparieren wollten, eine Tür oder irgendwas, dann hatten die ihre eigenen Leute. Und die waren dann sofort entlassen worden und die waren dann in dieser ABM-Brigade zum Teil drinne. Und die waren so um die 50, über die 50. Und das war die ganze Generation. Also es war ein Großteil dieser Generation, hat im Prinzip keinen Anschluss gefunden. Und diese Erfahrung, da könnte man sagen, ja, die sind ja jetzt 40, 80 plus oder sind schon tot. Das sind sicher nicht die Leute, die AfD wählen. Ja, aber die Kinder haben das mitbekommen. Und das wird über Generationen weitergegeben, dieses Trauma.
Also hat es eventuell, muss man festhalten, mit biografischen Brüchen zu tun. Nur trotzdem ist es interessant, wir können ja nicht in die Köpfe reinschauen, wenn man jetzt über Wahlverhalten mal so nachdenkt. Weil wie Sie es gerade beschreiben, das ja, ich habe ja auch persönliche Erfahrungen da gemacht, kann ich auch zum Teil nur bestätigen. Aber wenn Sie sich mal überlegt, diese ganzen Erfahrungen von einigen Menschen, zumindest dieser Brüche und dieses Gefühl, nur Bürger, Bürgerin zweiter Klasse zu sein, hat ja zumindest in den 90er, Nullerjahren, wenn man sich mal die Landtagswahlen sich anschaut, nicht dazu geführt, dass plötzlich, weil Sie jetzt auch Deutschland der Extreme schreiben, extreme Parteien, links- oder rechtsextreme gewählt wurden, sondern dass die CDU unter Bernhard Vogel ja sogar 1999, ziemlich genau 25 Jahre her, die absolute Mehrheit errungen hat. Also die CDU war ja extrem erfolgreich. Also da gibt's ja irgendwie, wenn man jetzt das versuchen würde, das in den Zusammenhang zu bringen, nicht wirklich eine Erklärung. Also man hat ja eigentlich die gewählt, die zum Teil das mit verbockt haben, um es mal ein bisschen zu überspitzen.
Also die CDU hat ja damals diese Stimmung, also Helmut Kohl, der ja auch eine Bundestagswahl vor der Brust hatte, dann Ende 1990 diese Stimmung aufgenommen. Also wir müssen jetzt den ganzen Einheitsprozess, das wäre zu komplex, das alles nochmal wieder zu rekapitulieren. Und es gab diese extreme Abwanderung. Wir sind 1 Million Leute, haben die DDR verlassen 1990, noch vor der Wiedervereinigung. Das heißt, man musste auch etwas tun. Also diese Eile, dieses, wir müssen das über Beitritt regeln und nicht über Artikel 46. Es gab politische Gründe dafür. Man hat den Leuten, man hat dem Volk oder den Leuten auch im Ostdeutschland nicht unbedingt getraut. Das ist jetzt sehr verkürzt, aber es gab also politische Gründe, aber es gab auch einfach schlichtweg praktische, wirtschaftliche, ökonomische Gründe, warum man das machen musste, auch die schnelle Währungsunion und so weiter. Ich glaube, ich will nicht sagen, dass es alternativlos war, aber es gab Gründe und gute Gründe, es so zu machen. Vielleicht nicht unbedingt in dem extremen Tempo und mit diesen Regelungen, aber es gab Argumente dafür und es gab auch Argumente dagegen und die Argumente dafür haben gewonnen und vor allen Dingen hat auch das Wahlverhalten diese Argumente bestätigt. Das heißt also, die DDR-Menschen, die Leute, die Bürgerinnen und Bürger der DDR haben eine Partei gewählt, die einen schnellen Wiedervereinigung / Anschluss Beitritt.
Die Allianz für Deutschland, also wo die CDU mit dabei war, demokratischer
gewollt Aufbruch. Haben. Und ja, insofern, genau. Und das hat sich dann auch im Wahlverhalten tatsächlich noch weiter fortgesetzt. Erstmal ist es natürlich so, dass die CDU, das Land Thüringen war schwarz. Das war dann nach 1990 schwarz. Die Landesregierung, die Landräte, die Gemeindeparlamente, alles war CDU, CDU, CDU. Und natürlich, wenn jemand regiert und am Anfang floss auch sehr viel Geld rein und es wurde auch erstmal aufgebaut und alle haben, und die Leute, also ich glaube, es hat erstmal gebraucht eine Weile, um, es war ja auch das Versprechen, in 5 oder 10 Jahren wird alles super sein, diese blühenden Landschaften. Und natürlich hat man erstmal am Anfang der regierenden Partei diesen Benefit gegeben, dass man gesagt hat, wir müssen das alle mal erst gemeinsam machen. Und natürlich, diese Massenarbeitslosigkeit hat ja auch nicht alle getroffen und viele haben auch einen Job getroffen und so weiter. Und viele hat sich das Leben natürlich auch verbessert. Also diese Freiheiten waren ja da, auch der Wohlstand. Die Leute haben sich alle Autos gekauft, Kühlschränke, keine Ahnung, Farbfernseher. Also es war ja ein besseres Leben, natürlich. Also man ist ja albern. Also die DDR war schlechter als das, was danach kam. Aber für viele war es halt dann doch ein Bruch, Statusverlust und so weiter. Und dann muss man eben sagen, natürlich gab es eine Partei, die dann gewählt wurde, wo alle dann völlig erstaunt waren, warum die gewählt wurde. Und das war die PDS.
Das wollte ich jetzt gerade sagen, das ist ja auch mal ganz interessant, also muss man auch wieder hier vor Vergleichen aufpassen, aber offenkundig gibt es ja immer wieder mal Parteien, die so unterschiedlich sie sind. Die PDS hat ja nicht nur, aber anfangs und auch hier in Thüringen dann immer sehr stark auch von ihrem Protestpotenzial profitiert.
Ja, man kann einfach die Ergebnisse ablesen. Also die hatte ja schon im Wahlergebnis 1990, ich weiß gar nicht mehr, aber das war so um die 10% plus minus, vielleicht war es ein bisschen niedriger, ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, glaube ich. Und es hat sich ja permanent gesteigert, bis es dann eben irgendwann 31% waren 2019. Aber es war dann deutlich, also ich glaube schon spätestens 99 hat die PDS damals die SPD überholt. Ja, und Bodo Ramelow hat das dann noch weiter als Spitzenkandidat 2004 und 2009 ausgebaut. Und wir können uns erinnern an die Hartz-IV-Proteste und all diesen ganzen Kram, die Kümmererpartei. Und das war die ehemalige, das ist die Nachfolgepartei der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Und die hat sich nie aufgelöst und neu gegründet. Das ist immer, wenn Hans-Georg Maaßen sagt, das ist die SED, ist das natürlich Polemik. Diffamierung in gewisser Hinsicht auch, gemeint jedenfalls. Aber es ist, er hat einen Kern Wahrheit. Es ist die ehemalige SED. Und dass sozusagen Bürgerinnen und Bürger eine Partei, in dem Fall dann zur stärksten Partei machen, das war ja dann 2000, die früher mal die Staatspartei war, von der im Joch man sich ja befreit hatte, ist doch schon erstaunlich. Und die Diskussion, die wir hatten um die Jahrhundertwende, also so um die Anfang der Nullerjahre, wenn man die Reden hört, dann kann man PDS von Politikern, CDU-Politikern, SPD-Politikern, kann man AfD und PDS ersetzen, austauschen. So nach dem Motto, warum machen die das? Warum wählen die so komisch? Die Ossis, haben sie nicht dankbar? Warum wählen die diese Protestpartei? Na, und jetzt ist ja auch die AfD für viele immer noch eine Protestpartei. Und ich finde, das ist dann eben wieder dieser, wo man dann eben die Linien ziehen kann oder die Vergleiche machen kann und dann die Unterschiede feststellen muss. Und natürlich ist die PDS, hat ein ganz anderes Herkommen als die AfD, erstens. Und zweitens hat sie ganz andere Entwicklungen genommen. Die ist von einer totalitären Partei, in einem starken Bruch 1990 dann, hat sie sich langsam Schritt für Schritt in das System integriert. Und das demokratische System, ich will das System nicht so stehen lassen, das Wort demokratisches System integriert, während die AfD genau den umgekehrten Weg genommen hat. Die hat sich als Protest und Retro-CDU-Partei gegründet und ist zu einer radikalen extremistischen Partei geworden.
Das ist interessant, was Sie sagen. Da muss man überlegen, wie man das auch formuliert und auch so mit den Vergleichen, weil wir jetzt gerade so bei Deutschland der Extreme sind. Jetzt die Umfragen sprechen gerade wieder andere Bände, weil die Linke gerade trotz Bodo Ramelow eher sehr stark verliert. Aber lange Zeit galt
ja... Wir haben ja BSW deswegen.
Deswegen haben wir jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht, genau. Aber lange Zeit galt ja so, und da muss ich selber jetzt bei der Formulierung aufpassen, aber weil Sie gesagt haben, AfD und PDS und jetzt Linke und AfD, dass das, wenn man hier von den beiden stärksten Parteien spricht, dass jeweils die einmal der jetzt muss ich eben aufpassen, die Partei, die links steht im demokratischen Sprechzug und eben die AfD, die schon relativ weit rechts sich aus dem Fenster lehnt.
Also ich gebe ja zu, dass ich das Wort Land der Extreme oder diesen Titel auch mit vorgeschlagen habe. Es waren mehrere, ich hatte so mehrere Optionen dem Verlag vorgeschlagen. Das ist dann geworden. Der ist natürlich genauso wie das Cover mit dem Blau. Ich will mich nicht davon.
Provokativ.
Genau, es ist sozusagen, es soll auch reiben. Also ich erwähne das auch natürlich dann im Prolog und sage auch, warum das so ist. Und das bezieht sich eben nicht nur, das ist eben der Punkt, auf die Jetztzeit. Sondern gerade weil es ja diese historischen Wurzeln gibt, es bezieht sich eben auch auf 1900, auf die 20er Jahre. Und das Deutschland der Extreme, also und Thüringen das Land der Extreme, also die Extreme, die sich in Deutschland damals zeigten, in Thüringen, ich will nicht sagen besonders, aber doch für so einen ländlichen Raum, für so ein kleines bewaldetes Gebiet sozusagen schon erstaunlich war. Und natürlich gab es in der PDS und dann auch in der Linkspartei, und lustigerweise hat Gerhard Wagenknecht diesen Teil ja lange Zeit verkörpert mit der Kommunistischen Plattform, natürlich radikale Teile, extreme Teile, und man könnte sogar sagen, so hat es der Verfassungsschutz damals jedenfalls gemeint, extremistische Teile. Muss man auch mal fein unterscheiden zwischen extrem und extremistisch. Auf jeden Fall gab es extreme Elemente in der PDS und auch in der Linkspartei, gibt es auch noch bis heute, die sind auf jeden Fall in der kleinen Minderheit inzwischen. Und das Unterschied zur AfD ist halt, obwohl ich nicht sagen würde, dass die gesamte Partei extremistisch ist, sondern ich schreibe immer gerne in Teilen extremistisch, ob das jetzt nun viel besser ist, aber auf jeden Fall sagt es halt, dass es nicht gänzlich extremistisch ist, weil ich mir nicht anmaßen will zu sagen, ob in NRW oder wo auch immer der Kreisverband so und so extremistisch ist. Ich weiß, für Thüringen kann man sagen, sie wird von einem Extremisten geführt und wählt ihn auch immer wieder gerne mit großer Mehrheit. Und in den Wortmeldungen, die die verschiedenen Unterfunktionäre, weil mehr sind sie nicht, machen, die sie tätigen, diesen Äußerungen lassen sie keine Differenz zu Herrn Höcker erkennen. Insofern kann man schon sagen, ist der Landesverband, da brauche ich kein Amt für Verfassungsschutz dazu, ein rechtsextremistischer Landesverband. Aber die gesamte Partei ist es vielleicht nicht, aber sie ist es mehrheitlich. Und Meinungsäußerung von mir jetzt. Ne? Also ich habe da jetzt keine...
Haben wir klar gekennzeichnet.
Genau. Ja.
Ich überlege jetzt gerade, ob wir da noch bei dem Faden sind, Deutschland der Extreme, gesagt, so bewusst. Die Frage, die sich ja manchmal da anschließt, ist, das ist ja auch schwierig zu beantworten, können Sie vielleicht auch nicht. Warum neigen Menschen dann dazu, extrem zu wählen? Also jetzt machen wir doch mal so ein bisschen die Gleichsetzung. In 90er, Nuller Jahren immer mehr damals PDS, was wie gesagt nicht 1:1 vergleichen ist mit der AfD. Und jetzt plötzlich AfD, aber auch Bündnis Sahra Wagenknecht, was ja auch eine Rolle spielt. Ne?
Also ich glaube, die PDS-Wählerschaft war zum Beispiel, hat sich am Anfang ganz klar zusammengesetzt, das gab es auch Studien dazu, aus Leuten, die alte SED-Genossen, also wirklich die Altstalinisten, das war ein Teil der Wählerschaft, dann war ein Wählerschaft, das waren Idealisten, das waren Leute, die wollten den Sozialismus, die wollten den dritten Weg, das waren vor allem die jungen Leute, und es gab aber ganz viele Protestwähler. So, das heißt also, das war also ein Heterogen, die Wählerschaft von gerade von Parteien, die so Programmparteien sind, ne, also wie die, ich nehme es zurück als die Programmparteien, also ich sage einfach nur, Wählerschaften sind heterogen, gerade von jungen Parteien, und in dem Fall war die PDS, obwohl sie eine alte DDR-Partei, Staatspartei war, eigentlich eine junge Partei, war ja de facto sozusagen, sie musste sich im ganz neuen Feld behaupten, ihr gesamtes Struktur ist zu großen Teilen weggebrochen, ihr Eigentum war weg und so weiter und so fort, wenn sie es nicht in der Schweiz irgendwo geparkt hatten. Also so, also insofern, junge Parteien sind ja heterogen, und die AfD ist genauso heterogen und die Wählerschaft auch. Ne? Jetzt hat sie sich, die Funktionärsschicht hat sich jetzt gefestigt und habe ich hier gerade drüber gesprochen, auch in eine Richtung bewegt stark, aber die Wählerschaft bleibt heterogen, und da gibt es also einen überzeugten Teil, also einen extremistischen Teil, lässt sich alles am Wählerbefragung festmachen, die sagen also, es ist genau richtig mit dem Ausländer raus und mit bevölkerischen Aussagen, und dass wir sozusagen, wir einen starken Führer brauchen und so weiter und so fort, dieser Anteil findet sich extrem hoch. Aber es gibt eben auch da einen Anteil drinnen, der einfach wirklich nur aus, es gibt so den soziologischen Begriff Reaktanz, also aus Trotz einfach ein Signal setzen will. Das hat schon immer so gewesen bei Wahlentscheidungen. Und dann gibt es vielleicht einen Teil, ich würde immer sagen, das sind so zwei Teile, die eine AfD wählen, die relativ gleich groß sein könnten. Das ist meine These. Dazwischen ist dann so ein Teil, der sich bewegt, so die Swing Votes, wo Leute so affin sind in die Richtung schon zum Thema Extremismus, aber jetzt nicht gefestigt in irgendeine Richtung, gefestigt sozusagen, da nicht rausholbar wären. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass sich die Ansprache an diese Wähler lohnt. Und ich würde immer sagen, die CDU hat insofern recht, dass man sagen muss, sagen übrigens alle anderen Parteien auch, nur nicht so offen, dass man natürlich versuchen muss, um AfD wieder zu werben.
Und das versucht ja auch jetzt Spitzenkandidat Mario Vogt, unter anderem deswegen, dass er jetzt gerade das Fernsehduell, also was jetzt sozusagen, das ist ja nicht jetzt das ganz große Ding.
Was da gibt's aber, der Hintergrund ist da in dem Fall aber ein taktischer, ein strategischer Grund. Ich glaube, das geht weniger darum, dass er AfD-Wähler werben will und von Höcke wegtreiben will, sondern er will sich in den Fokus setzen als der Kontrahent von Höcke. Und damit nimmt er Ramelow aus dem Spiel. Das ist der Hintergrund. Also Mario Vogt kennt keine Sau, sag ich jetzt mal, ja, außerhalb von unserer Bubble. Das heißt, selbst in Thüringen ist es ganz schwierig, wenn man fragt, wer ist Mario Vogt? So Bodo Ramelow, klar, Björn Höcke, natürlich. So Thomas Kemmerich sogar, ach krank, ja, das war dieser, ne, der Typ da, der da mal kurz und so. Aber Mario Vogt? So, das heißt, Mario Vogt hat ein Problem. Als Spitzenkandidat ist ganz klar, er will Ministerpräsident werden, aber ganz wenige kennen ihn. Und deswegen will er sich damit bekannt machen. Und auf der zweiten, und er will vor allen Dingen sagen, ich bin der Mann, der Björn Höcke, gegen Björn Höcke steht. Nicht Bodo Ramelows Geschichte. Das ist ein aller Mann, der geht jetzt. So, das ist das, was dahinter steht an diesem Duell. Und insofern, das kann ich total verstehen, das ist in der Analyse korrekt. Also, das kann man das machen. Ob das funktioniert, ich hatte kurz gehört, was Sergej Lochthofen gesagt hat, bin ich da auch einer Meinung mit ihm. Also es ist erstmal strukturell, es ist prinzipiell schwierig, mit Extremisten überhaupt zu reden. Und zweitens würde ich wirklich sagen, ist er dafür intellektuell gerüstet? Nicht, weil er nicht ein kluger Mann ist, sondern ich würde es mir nicht zutrauen.
Ich würde es mir auch nicht zutrauen. Gehört auch zu weit dazu. Also wir diskutieren hier ja auch.
Nicht, weil
also,
Herr Björn Höcke so klug ist, sondern weil Björn Höcke natürlich einen extremen Vorsprung hat. Und der Vorsprung ist, er muss sich überhaupt nicht auf die Wahrheit kümmern, um die Tatsachen. Er kann einfach was behaupten.
Das ist ein interessanter Punkt. Müssen wir, also wir immer wieder gedanklich für die später zugeschaltet. Wir sind nach wie vor bei dem Buch von Martin Debes, Deutschland der Extreme, wie Thüringen die Demokratie herausfordert. Das kommt am Donnerstag heraus. Und wir sammeln jetzt gerade so ein bisschen, weil es so ein bisschen Ursachenforschung ist. Warum ist zum Beispiel das Wahlverhalten, wie es ist? Also es gab eine Anfrage. Und da wir jetzt gerade so ein bisschen die Überschrift hatten, Who the Devil is Mario Vogt von der CDU, jetzt schmeiße ich mal eine These rein, weil Sie haben das sehr gut beschrieben, wie 89, 90 da biografische Brüche war und ich gesagt habe, aber das hat sich im Wahlverhalten gar nicht so sehr widergespiegelt. Ich würde mal sagen, wenn man jetzt hier die einzelnen Wahlen sich anschaut, die stattgefunden haben seit 1990, dann würde ich sagen, begann der langsame Abstieg, da hatte die AfD noch gar nichts mit zu tun, die ist erst 2013 gegründet worden, begann eigentlich mit dem Rückzug von Bernhard Vogel 2003. Also wenn man sich das mal anschaut, also dann hat 2004 Dieter Althaus noch für die CDU die Wahlen gewonnen. Und aber dann begann also lange Zeit war einfach die Trumpfkarte, dass die CDU so stark war und auch vielleicht starke, Frage auch an Sie, Führungspersönlichkeiten hatte und das dann immer dünner wurde. Also man kann ja über Mike Moring sagen, was man will. Da fing es auch an, aber der war rhetorisch natürlich noch jemand, der schon zumindest das schon noch geliefert hat, aber eben strategisch wahrscheinlich nicht klug. Aber ich finde 2003 beginnt der langsame Abstieg der CDU. Das ist lange Zeit nicht so aufgefallen, weil parallel der Aufstieg von Bodo Ramelow und der PDS und der Linken begann. Also aber damit fing das Dilemma so ein bisschen an, finde ich.
Das ist richtig. Ich glaube, man kann das auch in dem Buch nachvollziehen. Ich habe ja, wie gesagt, die Schlussfolgerung nicht mitgeliefert, sondern ich habe aber ein ganzes Kapitel eigentlich, also ich fange ein Kapitel mit Bernhard Vogel an, weil Bernhard Vogel natürlich nach dieser Laienspielgruppe, da kam ein Profi. Da kam jemand, der war schon mal Ministerpräsident im Westen. Der hat Ruhe reingebracht. Der hat eigentlich die Rolle übernommen, die Kurt Biedenkopf in Sachsen übernommen hat. Deswegen ist ja auch Thüringen neben Sachsen so ein Musterland geworden. Er hat sehr viel Schulden gemacht. Also ich will nicht sagen, dass Bernhard Vogel alles richtig gemacht hätte. Ich will mich jetzt auch keine Noten verteilen, aber natürlich hat er ja nicht 100 Dinge vollbracht in Thüringen. Aber er hat Ruhe reingebracht, Stabilität reingebracht, Seriosität reingebracht und hat Vertrauen erzeugt. Vertrauen in die Landesregierung, Vertrauen in das demokratisch-politische System, was jetzt da war. Insofern war er eine extrem stabilisierende Figur. Und diese 99er absolute Mehrheit, die er gekriegt hat, hatte verschiedene Faktoren. Die SPD hat sich zerstritten gehabt. Die Bundesregierung, das war ein extremer Bundestrend. Die Bundesregierung Rot-Grün hatte ein Annus Horribilis, wie hieß das hinter sich. Also die hatten noch einen Baustopp, noch freundlicherweise Wahlgeschenk für Bernhard Vogel, den Baustopp der ICE-Trasse Berlin-München über Erfurt administriert. Das heißt also, es waren also sehr besondere Sonderumstände, warum dieses extreme Wahlergebnis dann war mit der absoluten Mehrheit, was ja eigentlich dann auch, muss man sagen, on the long run vielleicht der CDU gar nicht gut getan hat. Oder nein, nicht nur vielleicht, hat nicht gut getan, hat diese absolute Mehrheit. Man dachte damals, man ist die CSU, man ist die Thüringen-Partei, das war's jetzt, wir regieren für ewig. Und von da war der Zenit überschritten und es ging abwärts, weil ja auch Vogel dann die 70 überschritten hatte und dann abtrat und übergeben hat an einen Thüringer. Und ich will nicht der Alters nicht irgendwie zu nahe treten, aber natürlich hat dieses Vertrauen, was Vogel hatte, konnte er nicht ersetzen. Ne? So, und trotzdem ist Thüringen immer noch solide regiert worden. Es gab aber den großen Bruch, und der große Bruch war der 1. Januar 2009, als Dieter Althaus verunfallt ist, tragisch. Keiner war dabei. Er ist dann verurteilt worden wegen fahrlässiger Tötung. Und trotzdem, trotz der Verurteilung und trotz eines Gesundheitszustandes, der zu diesem Zeitpunkt offensichtlich so war, dass er Schwierigkeiten hatte, ganz offensichtlich, also wenn man ihm zugeschaut hat, das war jemand, einmal, der noch in der Rehabilitation sich befand, also der ist natürlich dann längst wieder gesund und so weiter, aber da zu dem Zeitpunkt war er eben noch nicht ausgeheilt und dann angetreten hat, ist und die CDU in eine verheerende Niederlage geführt hat und von der sie sich eigentlich nie richtig erholt hat, weil sich damals die Partei gespalten hat. In zwei Teile. Also weil er hat ein Machtvakuum zugelassen durch einen spontanen Rücktritt und diesem Machtvakuum hat sich dann eine Partei durchgesetzt innerhalb der Partei, nämlich unter Christine Lieberknecht, gestützt von einem gewissen Mario Vogt. Und der andere Teil hat verloren, Mike Moring. Und da diese Diadochenkämpfe, die damals begonnen haben, die haben eigentlich, reichen bis in die Jetztzeit und haben immer noch so ein paar Echos.
Deswegen lag ich jetzt ja nicht ganz falsch, dass trotzdem das irgendwann in Nullerjahren anfing und 2009, wie Sie sagen, könnte man jetzt auch noch eine Weile verweilen, weil ich mich dann auch mal frage, aber die Frage kann man sich immer stellen, warum damals niemand Dieter Althaus zurückgepfiffen hat und so weiter. Das ist wahrscheinlich wieder interne Machtstrukturen, dass sich dann auch keiner traut, die Machtfrage zu stellen noch im Wahlkampf und so sagen. Also
Bernhard Vogel ist damals,
also Dieter Althaus, bleib du mal.
Bernhard Vogel ist damals an den Bodensee gefahren, wo Herr Althaus in der Reha-Klinik lag und hat ihn gefragt, ob er das dann wirklich sich zutraut. Und Dieter Althaus war ja damals im Tunnel. Ne? Also er stand als Mörder da bei irgendwelchen Leuten auf der Straße. Ich meine, wie gesagt, das war eine Tragödie. Ne? Eine ist eine Frau gestorben, es war schlimm für Dieter Althaus. Also, aber man hätte ihn natürlich, seine engsten Berater hätten ihm sagen müssen, mach's nicht. Wie gesagt, ich kann verstehen, warum er es gemacht hat, weil er einfach nicht als der abtreten wollte, der er war zu dem Zeitpunkt. Aber er hat damit seine Partei und dann auch damit in the long run auch das Land in eine schwierige Situation gebracht.
Sie schreiben da auch drüber, also das sehe ich ja hier, Erosion der CDU-Macht und wir springen jetzt mal weiter, wir können ja immer jetzt nur, Mike Moring tritt auf, sehe ich, hier gibt es dann ein Kapitel und dann, und das ist vielleicht ganz interessant, jetzt sind wir schon fast in der Neuzeit, wenn man so möchte, das Jahr 2015 und seine Folgen, ich lese immer nur die Überschriften Ihres Buchs vor, Inshallah ruft der Ministerpräsident, Höcke klingt wie Goebbels, gemischte ostdeutsche Gefühle, die neue extreme Front, Ramelows Integration in die Bundespolitik, Thüringen droht die Blockade. Also offenkundig ist 2015 so einiges in Bewegung gekommen. Es kam kürzlich auch eine Doku in der ARD über die AfD, wo ehemalige AfD-Mitglieder sagen, dass 2015 war die eigentliche Geburtsstunde auch der AfD. Also nicht nur thüringenweit, sondern bundesweit, weil auf einmal das Thema Thema wurde. Wir schaffen das und so weiter.
Thüringen, so wie Deutschland im Kontext von Europa und der Welt zu sehen ist, ist natürlich Thüringen im Kontext von, wir sind ein kleines Bundesland mit 3% der Bevölkerung. Wir vollziehen ganz viele Dinge einfach nach, die bundespolitisch passieren. Und natürlich ist die sogenannte Flüchtlingskrise, ich sage mal gern sogenannte, weil was ist eine Flüchtlingskrise? Also es ist aber jedenfalls eine Krise ausgelöst worden durch die Man nimmt dann so Schlagworte massenhafte Migration. Nein, also aber jedenfalls durch die sehr große Zahl von Flüchtlingen, die innerhalb kurzer Zeit nach Deutschland kamen, sagen wir es mal so, ist also eine Krisenstimmung in der Bevölkerung entstanden. Am Anfang war eine große Hilfsbereitschaft da. Selbst in Ostdeutschland muss man auch sagen, es ist nicht so einfach, dass nur in München Leute am Bahnhof gestanden haben, sondern eben auch in Saalfeld. Inshallah, der Ministerpräsident. Gleichzeitig gab es aber auch relativ schnell auch Demonstrationen dagegen, die dann Björn Höcke angeführt hat. Und das war tatsächlich dieser Moment, war aber schon nach, muss man sagen, nach dem Parteitag in Essen. Das bei der Bundesparteitag in Essen der AfD war die eigentliche Häutung der AfD von einer, jetzt sage ich mal, dieser wirtschaftsliberalen Professorenpartei. Das wie gesagt, sind alles Schlagworte, die den Kern dieser Partei nicht treffen, weil sie da schon natürlich vorher schon, Herr Höcke ja auch Mitglied war und andere Leute. Also das war ja schon, der extreme Flügel war damals schon da und er war nicht gering, aber er war in der Minderheit. Und Frauke Petri hat damals einen Pakt geschlossen, ganz kurz nur für diesen einen Parteitag und auch nur für die Hälfte. Weil in Essen ging auch schon gleich der nächste Kampf los. Also es gab ein Kurzzeit-Agreement, Dunkel zu stutzen zwischen Höcke und Petri. Dann hat Petri dieses Agreement relativ schnell schon bei der Vorstandswahl wieder aufgekündigt. Und schon in Essen ging eigentlich, hat man das kaum bemerkt, ging schon der nächste Führungskampf los, der nächste Streit zwischen bei Petri und dann Höcke. Und es gab ja ein Ausschlussverfahren gegen Höcke, man muss sich ja daran erinnern. Und es gab ein Gutachten, das im Auftrag des Bundesvorstandes, unter anderem auch von Alice Weidel mit beauftragt, erstellt wurde, in dem Björn Höcke auch aufgrund der Reden, die er in Erfurt und anderswo gehalten hat, eine Nähe zum nationalsozialistischen Gedankengut attestiert wurde. Und natürlich auch eine klare Verbindung zu einem Autor namens Landorf Ladig, der in NS-Postillen, die in Thüringen rausgegeben wurden von Thorsten Heise, tatsächlich Nazi-Sprech veröffentlicht hat. Und in diesem Jahr, genau, die AfD war nach dieser Spaltung bei 2-4% im bundesweit und bei 6-7% in Thüringen und hat sich dann, also sie war ja 2014 bis 10% in den Landtag eingezogen und hat dann aber durch diesen Flüchtlingsherbst hat die diese Dynamik bekommen, hat das Momentum bekommen und hat dieses Momentum genutzt.
Und das ist ja immer interessant, was Sie sagen, Momentum, deswegen, das macht das alles, und das ist auch gut, das wahrscheinlich im Buch alles nochmal nachzulesen, weil viele Dinge hat man auch wieder vergessen. Man darf nicht vergessen, es gab ja auch trotzdem mal auch eine Phase, wo die AfD um 2019 rum auch schon mal wieder, wo das rückläufig war und dann kam Corona. Also irgendwie, wenn ich jetzt mich mit Ihnen so länger unterhalte, habe ich das Gefühl, irgendwie bleibt Wahlverhalten und Politik und Popularität so unberechenbar am Ende.
Na gut, es ist natürlich es ist eine Partei, die lebt von der Krise, die lebt von der Angst, die lebt von der irrationalen Befürchtungsszenarien, so wie andere, also in dem Fall ist sie auch natürlich, hat sie einen populistischen Teil. Das heißt also, die geht einfach auf die Ängste und Befürchtungen ein und verstärkt sie und profitiert dann davon. Und natürlich ist das dann immer zyklisch mit Krisen. Also der Ausgangspunkt war ja die Finanz- und Wirtschafts-Euro-Krise, die 2008, 2009 ja schon war, aber das hat sich mit Verspätung gegründet, aber das bestimmte Thema war Euro. Ja, und dann, das war glaube ich vor der Europawahl, genau. Und da hat die sich gegründet und Bundestagswahl und dann kam halt die Flüchtlingskrise und dann kam die Corona-Krise.
Es waren immer so Reaktionen auf bestimmte Krisen.
Und jetzt ist der Krieg. Ich meine, die AfD sagt, sie ist die Friedenspartei, was sich in ihrem Grundsatzprogramm und dem, was Leute im Bundestag sagen, die dafür zuständig sind, fachpolitische Sprecher, verteidigungspolitischer Sprecher, völlig unterscheidet. Das heißt, auf der Straße wird gerade in Ostdeutschland wird hier sozusagen die Friedenstaube hochgehalten und wird erklärt, dass die Ukraine halt das machen sollte, was so eine Sowjetrepublik mal Sach machen sollte, sich dem alten Imperium, dem Zaren wieder unterwerfen, in dem Fall halt Putin. Und das geht dann auch konform mit dieser. Also das holt dann viele Leute ab, nicht nur natürlich in ihrer Angst vor Krieg, und die ist ja absolut nachvollziehbar, die habe ich auch, sondern auch in diesen alten Dingen, die in der DDR gewachsen sind teilweise und die aber auch Also das, da sind wirklich, das sind Traits dabei, also Aspekte dabei, die tatsächlich und die ich auch in mir drinne habe. Also ich merke, habe die auch. Ich habe auch ein anderes Verhältnis zur Sowjetunion/Russland als Westdeutsche natürlich. Und das ist teilweise natürlich hat man ein distanzierteres Verhältnis und bin da mancher Hinsicht, es war ja eine Besatzungsmacht. Und auf der anderen Seite hat man natürlich aber trotzdem so ein sentimentales auch Verhältnis. Und man muss ja auch immer wieder sagen, also 85 hat sich die Rolle Sowjetunion in der DDR völlig geändert.
War übrigens genau am 11. März, also 85, also haben wir als Jahrestag, als Michail Gorbatschow an die Macht gekommen ist.
Genau,
also
und dann die Politik von Glasnost und Perestroika begann und das für uns die große Hoffnung war. Und das heißt also, es ist ein sehr komplexes, also es ist immer so interessant, in Westdeutschland wird das überhaupt nicht verstanden, dass sozusagen, wie können die ihre früheren Besatzer denn so mögen? Ist das so ein Stockholm-Syndrom? Und dann haben wir gesagt, also das Stockholm-Syndrom.
Ging es darum, dass Geiseln mit den Geiselnehmern ja, sich solidarisiert und haben.
Und sag mal so ganz, 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 ganz absurd ist es vielleicht nicht. Also wenn man das als These, als Ausgangsthese nehmen will, kann man darüber sogar reden. Aber das ist natürlich viel zu kurz gegriffen. Sondern es ist natürlich, hat damit zu tun, dass wir Russisch gelernt, unwillig, aber wir haben Russisch gelernt, wir haben russische Bücher gelesen, wir haben Timo und sein Trupp gelesen, wir haben russische Filme gesehen, Kinderfilme und dann später auch gute Filme. Es gibt halt extrem gute sowjetische Filme gesehen und wir haben und dann auch, was ich, Städtereisen gemacht oder Klassenfahrten gemacht oder Brieffreundschaften gehabt und dann hat man ja diese Geschichte, dass man halt Gorbatschow so toll fanden und das heißt unser Verhältnis und wir haben gelernt, dass wir sozusagen als DDR ja so ein Friedensstaat waren. Ja, das ist sozusagen, das Absurde war, wir waren eine hochgerüstete, militarisierte Gesellschaft, die erklärt hat den Leuten, wir sind der Friedensstaat. Und
ich kann allem zustimmen. Ich kann allem zustimmen. Ich überlege noch gerade, ja, und mit der Frage, weil das alles stimmt, aber was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen? Ist so ein bisschen die Frage.
Keine Ahnung.
Ja, das ist jetzt auch die Frage. So
bin ich in der Politik?
Ja, also auch so über die Menschen, über das Verhalten der Menschen. Ich habe ja auch so ein paar Fragen aufgeschrieben, weil im Endeffekt, ich finde es total interessant, darüber zu sprechen und diese Analysen zu machen. Aber ich frage mich am Ende, wie Sie es auch gerade beschreiben, wir wissen ja auch, wie wir wählen. Und ich glaube, wir sagen jetzt nicht die Partei, aber wir können sagen, wir wählen, also ich wähle jetzt nicht die Extreme.
Okay, was muss man machen?
Also, und wir haben die Erkenntnisse. Also, es ist schwierig, diesen Link zu finden zwischen, da gibt es zum Beispiel Brüche in der Biografie und deswegen wähle ich jetzt links.
Nein, es sind ja nicht nur Brüche in der Biografie. Das ist ja, es gibt ja noch ein Ergebnis davon. Das Ergebnis davon der Abwanderung, das Ergebnis von Elitenaustausch. Es gibt ja Ergebnisse. Und deshalb schreibt ja auch zum Beispiel, ich meine, ich mag das Buch nicht von Dirk Oschmann, also in seiner, er schreibt natürlich davon weg, es ist eine Wutrede und jetzt kritisiert mich nicht dafür, aber natürlich muss man dann sagen, also an manchen Stellen, die Argumente stimmen in großen Teilen, aber die Schlussfolgerungen sind mir einfach teilweise wirklich gaga, aus meiner Sicht, bis zu dem Thema Ostquote. Aber ich verstehe, was er meint und ich fühle mich, ganz vielen Stellen habe ich mich abgeholt gefühlt in dem Buch, auch als wir sind ältere Männer aus Thüringen, ja. Das ist natürlich, da gibt es eine ähnliche Kohorte, aber was man machen kann, ist natürlich, dass man erstmal überhaupt eine Bestandsaufnahme macht, eine ehrliche. Und die ehrliche Bestandsaufnahme heißt halt, so ähnlich wie man eine ehrliche Bestandsaufnahme nach Corona machen müsste, ist, dass natürlich die Eigentumsverhältnisse, die Repräsentationsverhältnisse, Man kann ganz viele Fakten, also es gibt extrem viele Stellen, wo man einfach noch die alte DDR-Grenze erkennt, DDR-BRD-Grenze erkennt, wenn man einfach sich soziologische, ökonomische und demografische Daten anguckt.
Sagt doch Carsten Schneider, unser Ostbeauftragter.
So, das heißt, genau, das wird jetzt immerhin erkannt, aber was macht man denn dagegen? Intel wird angesiedelt oder was auch immer. Und natürlich kann man die Fehler der Vergangenheit oder die Dinge, die dann notwendigerweise gemacht werden mussten, die Fehler sind ja teilweise gemacht werden, mussten teilweise gemacht werden, wie gesagt, was wäre die Alternative gewesen in der Eile. Aber dass man darüber offen redet, das wird zunehmend getan, das stimmt. Aber dann auch Handlungen daraus erfolgen, die gehen natürlich nicht kurzfristig mehr, weil alles gesettelt ist. Und natürlich, wir sind nur ein kleiner Teil Deutschlands, wir sind ja immer nur 20% der Bevölkerung und wir können jetzt nicht mit einer das Wort Sonderbehandlung ist auch besetzt, also eine Goodies immer, noch ein Solidarpakt 4, 5 und 6 oder sowas
erwarten. So paternalistisch, ja,
so fürsorglich. Aber natürlich, klar, es ist wichtig, es geht auch mit Geld. Es hat mit Geld zu tun, es hat mit Anerkennung zu tun und eben nicht nur rhetorisch, nicht nur in Reden zum 3. Oktober, sondern wirklich tatsächlich. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, dass die Leute sich gesehen fühlen, in ihren Problemen wahrgenommen fühlen, in ihrer Zweitklassigkeit, die ja de facto existiert. Das ist nicht nur eine Annahme, sondern die ist da. Man kann natürlich jetzt nach Buxtehude ziehen oder nach Osnabrück und kann sagen, jetzt bin ich auch erstklassig, aber dann sagen die Leute, ach, wo kommst denn du her? Ah, aus Erfurt. Und schon ist sie wieder da, die Zweitklassigkeit. Ja? Und man kann natürlich sagen, sei nicht so sensibel, ja, werd mal erwachsen. Das ist aber den Leuten ja immer gesagt worden, seid nicht so sensibel und seid schön dankbar. So, und also erstmal das, also so eine psychologische Geschichte und dann, klar, natürlich Geld. Natürlich in irgendeiner Art und Weise immer noch, wir haben natürlich in der Infrastruktur viel aufgeholt, aber natürlich, ich meine Forschung und Entwicklung, nein, auf keinen Fall. Das ist ein totaler Gap. Die Wertschöpfung, wir sind immer noch verlängert der Bergbank, kein DAX-Unternehmen. Es ist sozusagen offensichtlich so. Und wie gesagt, überall Westdeutsche, wo man hinguckt. Und das sind diese Ergebnisse. Ich bleibe jetzt mal ein bisschen, Entschuldigung, dass ich so, ich weiß gar nicht, wann
ich völlig in Ordnung, völlig in Ordnung, ja.
Ja, ich gucke immer auf die Uhr, ist Stunde schon.
Ich auch.
Ja, genau. Also das muss man erstmal anerkennen. Das finde ich erstmal ganz, ganz wichtig. Das ist der Ursprung von allen und dann versuchen da was dagegen zu tun und nicht zu sagen, naja, komm, jetzt nach 34 Jahren hört auf zu jammern.
Das ist alles richtig, aber ich habe jetzt kürzlich, wir reden ja auch viel drüber, das ist ein Thema, was offensichtlich viele umtreibt. Also das eine Thema eben, nämlich Ost-West und die Zuschreibung. Aber was Sie beschreiben, das ist richtig. Die Frage ist nur, wie fangen wir an? Und bestimmte wirtschaftliche Aspekte, wir haben letztens über Erfurt gesprochen, da sind, ich sag mal, die wie sagt man, die Karten gemischt und die Claims abgesteckt. Also Stichwort BMW wird jetzt nicht mehr von Leipzig nach Erfurt umziehen und so weiter. Also wirtschaftlich gesehen habe ich das Gefühl, auch Eigentumsverhältnisse werden wir jetzt nicht ändern, dass plötzlich jetzt hier in Erfurt 2/3 dann des Eigentums in ostdeutscher Hand ist. Also da ist ja nichts zu machen. Es ist ja, wenn dann eher was in der Frage des Selbstbewusstseins, Mentalitätsfrage, was zu machen. Aber wirtschaftlich, da ist alles
verteilt. Ich glaube tatsächlich, dass man erstmal überlegen muss, was man dann trotzdem machen kann. Also erst zu sagen, da kann man ja nichts machen, ist für mich der falsche Ansatz. Also natürlich kann ich jetzt nicht, also zum Beispiel der Eigentümer des Mietshauses, in dem ich wohne, schönes Mietshaus im schönen Erfurter Süden, hat jetzt oft mehrfach die Miete erhöht und der sitzt in Hessen. So, und der hat auch mehrere Häuser gekauft und der hat die damals in den 90er Jahren gekauft, frühe 90er hat die saniert und hat damals, nehme ich stark an, ich habe nicht nachrecherchiert, aber das war damals so, 50% vom Staat bekommen, weil das eine 50%ige Steuerabschreibung war. Die war natürlich ein Ostbonus, aber die haben vor allen Dingen Westdeutsche genutzt. Von dem Volkseigentum übrigens der DDR, dem sogenannten Volkseigentum, was dann übrig blieb, also was sozusagen nicht irgendwie dicht gemacht wurde, ist zu ganz, ganz, ganz großer Mehrheit in Westdeutschland oder im Ausland gelandet. Nur ein Bruchteil, ich glaube, ich habe es im Buch geschrieben, 5%, kann das sein? Aber es war 5%, ist in ostdeutscher Hand geblieben. So, und das heißt also, das wirklich nochmal laut zu sagen und dann zu sagen, wie können wir versuchen, dass Leuten, natürlich kann man nicht nach wem, weil du bist in Ostdeutschland geboren, das ist natürlich, kommt man in die Debatte, wer ist Ostdeutsch, hier rein. Aber dass man versucht, irgendwie Wertschöpfung, auch Eigentum in Ostdeutschland von Leuten, die in Ostdeutschland wohnen, zu fördern. Und nicht, weil die irgendwann mal hier geboren wurden oder so, sondern einfach, weil die hier leben jetzt. Das, glaube ich, ist erstmal, wäre mal ein Ansatz. Ich glaube auch, der wird auch diskutiert. Das ist jetzt nicht so, aber ich meine, also das ist natürlich eine langfristige Geschichte. Wenn man jetzt kurzfristig guckt, wenn wir haben dieses Jahr Wahlen, dann kann man das natürlich nicht bis zum September jetzt mal einfach mal die Eigentumsverhältnisse ändern. Aber das sozusagen im Wahlkampf zu thematisieren, was ja auch gemacht wird, das ist ja nicht, Ramelow macht das ja immer gerne, das ist ja auch lustig, weil Ramelow ja der beste Impersonator sozusagen eines Ostdeutschen ist, den man sich nur vorstellen kann. Und er lebt das auch. Also es ist keine Rolle.
Es ist ehrlich gelebt.
Es ist ehrlich gelebt. Also das ist, trotzdem bleibt es ja trotzdem dabei, dass er ja sozusagen die Hälfte seines Lebens woanders gelebt hat und sozusagen jetzt quasi den Sprecher für die Ostdeutschen tut, was ja eigentlich ein trauriger Befund für uns Ostdeutsche ist, dass wir jemanden brauchen, einer der wirkmächtigsten und sprachmächtigsten Vertreter der ostdeutschen Interessen ist der westdeutsche Bodo Ramelow. Das ist so ein bisschen in der Nutshell das, was sozusagen so ein bisschen das Problem der ganzen Situation ist. Und kurzfristig, sage ich immer, was die AfD betrifft, da gibt es einfach drei Strategien, die gescheitert sind. Eine ist zu sagen, wir ignorieren die, so Olaf-Scholz-Methode. Dann gibt es die Methode, wir kämpfen die weg. Wir grenzen die aus, wir sagen, das sind alles Faschisten. Das ist ganz offensichtlich, hat das nur dazu geführt, dass immer mehr Leute gesagt haben, dann ist es eben so, jetzt will ich trotzdem erst recht. Und das Wegvereinnahmen, also Vereinnahmen funktioniert eben auch nicht, weil dann man sich in ein ganz schwieriges Fahrwasser begibt und die natürlich Gestaltungsmacht zulässt. Das heißt also,
welche Strategie bleibt dann übrig? Ich habe es nicht rausgehört. Nee, aber das ist ja, ich höre heraus, das ist total schwierig, eine Strategie zu finden.
Und deswegen ist es wie immer im Leben, muss man einen Kompromiss finden. Und der Kompromiss heißt natürlich, also von dem Ausgrenzen, von dem Bekämpfen, bleibt auf jeden Fall Abgrenzen übrig. Mit denen arbeitet man nicht zusammen. Punkt.
Das haben Sie auch schon mal gesagt. Das war mal ein Artikel auch von Ihnen.
Ja, genau. Mit dem arbeitet man, Entschuldigung, ich wiederhole mich natürlich.
Alles mein Ding.
Ja, das Zweite ist, dass man natürlich nicht immer drauf schaut. Da hat die CDU schon recht. Wenn man irgendetwas vorschlägt, was hat die AfD dazu gesagt? Also man nimmt nicht, kalkuliert nicht damit, so wie die CDU mit den Stimmen, aber man schert sich nicht drum, was die AfD mal schon gefordert hat, und nur zu sagen, das ist jetzt toxisch, das dürfen wir nicht nochmal fordern. Also man darf sich nicht von der AfD inhaltlich vorgeben lassen, indirekt, was man macht. Also insofern nicht ihnen die Themen wegnehmen, sondern selbstbewusst eigene Themen setzen. Soll die CDU von sich behaupten, aber die hat an manchen Stellen schon Wohlfall auch Themen versucht zu klauen, beziehungsweise mit den Stimmen kalkuliert. Und der dritte Punkt, ignorieren, natürlich sollte man nicht ignorieren, aber man muss natürlich, und es kommt das schöne Wort Gelassenheit, man muss auch trotzdem noch gelassen bleiben. Auch wenn natürlich die Gefahr objektiv da ist, muss man trotzdem angesichts der Gefahr ruhig und gelassen bleiben. Das sagt einem jeder, wenn man einem wilden Tier begegnet im Urwald oder keine Ahnung, dass man ja nicht panisch wird und auf den nächsten Baum krabbelt oder irgendwas macht. Obwohl das vielleicht dann bessere, aber dann wenigstens gezielt und gelassen auf den Baum zu krabbeln und mit einer klugen Entscheidung vorher. Das heißt also, das glaube ich, also insofern sind diese Strategien ja an sich grundsätzlich von der Anlage her nicht falsch. Die haben ja auch kluge Leute verfolgt, das will ich ja gar nicht sagen. Die haben sich ja was dabei gedacht. Aber sie haben alle nicht funktioniert, und die Schlussfolgerung ist, man darf das nicht, man muss eine Mischung aus all dem machen, und dann muss man halt schauen. Dann muss man werben, und dann muss man halt die anderen Sachen, die Leute sehen, psychologisch sie richtig ansprechen, sich nicht anbiedern. Aber sagen, ich verstehe, was ihr meint, das und das ist erklären, kommunizieren und natürlich auch dann die Versprechen, die man dann gibt, auch einhalten. Und ich sage nur, ein großer Bruch war Corona und ein großer Bruch war die Impfpflicht, weil vor der Bundestagswahl 2021 haben alle Parteien versprochen, dass es keine Impfpflicht geben wird.
Und dann haben sie es gebrochen.
Und dann haben die Regierungsparteien es gebrochen. So, und das ist ein Punkt, wo oder zum Beispiel hier in Thüringen, die Neuwahl. Ich meine, ob das jetzt uns viel geholfen hätte, die Neuwahl, weiß ich nicht, aber es war ein Versprechen. Es war ein Versprechen der Partner von zwei Dritteln des Landtags, und dann haben sie ihre Stimmen nicht zusammengebracht. Und die Motive dahinter waren ja völlig klar. Wir wollten einige ihr Mandat behalten. Und eigentlich hat es auch vielen anderen, die zwar dafür gestimmt hätten, so, war ihnen ganz recht. Ja? Und es ist auch verständlich, warum sie ihr Mandat behalten wollten. Aber nach außen hin war völlig klar, nach diesem ganzen Tohuwabohu nach der Kemmerich-Wahl, wo ja ganz viele Sachen schiefgelaufen sind, extrem viele Sachen schiefgelaufen, inklusive, dass Angela Merkel da diesen völlig absurden Fehler begangen hat und diesen Bruch gemacht hat, kausal war für den Rücktritt von Kemmerich, aber diese Anmutung zugelassen hat, dass sozusagen sie quasi bestimmen kann, wer Ministerpräsident in Thüringen ist. Nachdem so viel schiefgelaufen ist, dass die Neuwahl dann noch schief ging, das hat natürlich bei vielen Leuten dieses Vertrauen, und das ist ja, glaube ich, der zentrale Punkt in allem, was wir reden. Wenn eine Demokratie kein Vertrauen, wenn ein System kein Vertrauen hat, dann wird das nicht funktionieren.
Ich stelle jetzt noch eine, jetzt haben wir, aber das ist dann gleich auch radiofrei, gleich kommen die Nachrichten, können wir auch sagen. Jetzt auch, weil die Frage stelle ich noch, und dann geht es nochmal um die Lesung und das Buch der nächste Woche, aber eine letzte Frage, die genau da nochmal anschließt. Also neben den Befunden, die wir ausfindig gemacht haben, die wir auch in Ihrem Buch dann sicherlich nachlesen können, einmal in die Geschichte gehen, da nochmal als Zusammenfassung, neben den Befunden, es gibt da irgendwie 89 Brüche und das hat Folgen. Das ist ein weiterer Befund, Ost-West, großes Thema. Aber was Sie jetzt auch angedeutet haben, und das frage ich mich auch immer, deswegen war ich auch so hellhörig geworden bei dem Begriff Leinspielgruppe, Politik an sich, also ist ja eine Sache, eine Stärke von der PDS in den 90er Jahren, eine Stärke von der AfD seit 2013. Eine andere Sache ist das, was die bisherigen Parteien so machen. Und da ist zum Beispiel eine Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, nehmen wir mal das Wort Performance und nehmen wir mal das geborgte Wort von Gerhard Schröder, suboptimal. Die Performance sowohl der Bundesregierung als auch unserer aktuellen Landesregierung, Minderheitsregierung, was ich zumindest kommunikativ wahrnehme, das ist das Einzige, was ich beurteilen kann, vielleicht machen die sonst fantastische Arbeit im Hintergrund, die ist, also die führt ja auch dazu, dass die Leute sagen, nee, die nicht nochmal. Also uns fehlen gerade so bei den etablierten Parteien auch Leute, wo man sagt, genau, den folge ich ja, auch ein bisschen.
Man ist
den vertraue ich.
Man ist ja immer geneigt, dann in der Vergangenheit zu gucken und zu sagen, wir bräuchten wieder einen Willy Brandt oder einen Bernhard Vogel und dann würde das schon funktionieren.
Ich glaube,
die heraus, also man muss das abschichten, das dauert jetzt wieder 2 Minuten, hoffe ich, nur 2 Minuten. Es gibt andere Herausforderungen heute. Ich will nicht sagen, dass die jetzt unbedingt viel größer sind als die, die vor denen Willy Brandt stand, aber sie sind komplexer. Damals im Kalten Krieg gab es andere Herausforderungen, als es heute gibt. Heute sind die Herausforderungen so global, komplex, widersprüchlich. Dann haben wir eine Bundesregierung, die in ihrer, also Willy Brandt hätte auch Schwierigkeiten gehabt, eine Regierung zu führen, in der dann die FDP und die Grünen drin sind und miteinander irgendwie klarkommen müssen. Und das heißt also, die Rahmenbedingungen sind komplexer und vielleicht auch schwieriger. Die Konstellation ist auch definitiv schwieriger und natürlich ist auch das politische Personal, das tatsächlich, wir haben ein Elitenproblem. Und zwar die Generation, die nach dem Krieg in die Politik gegangen ist, die ist natürlich schon lange nicht mehr da. Wir haben jetzt sozusagen die Boomer, die Wohlstandskinder, die jetzt Politik machen. Und die sind nicht dümmer oder unfähiger als die, die vorher da waren, aber die haben einen anderen Erfahrungshintergrund und die sind auch anders in die Politik gekommen. Ich will jetzt nicht dieses Lamentai von Studienabbrechern und Leute, die haben nie einen Beruf gearbeitet machen, aber, und ich würde mich ja auch widersprechen zu dem, was ich vorhin gesagt habe, Politik ist ein Geschäft, was man lernen muss. Aber trotzdem fehlt bei vielen Leuten, die jetzt führen und die klug sind und was können durchaus, fehlt der Hintergrund, glaube ich. Und in Thüringen haben wir noch den Spezialfall, haben wir erstmal sowieso in Ostdeutschland und auch in Thüringen ein besonderes Elitenproblem, wir haben ja drüber gesprochen, Elitenaustausch und so weiter und so fort. Die Frage ist, also wem vertrauen wir eigentlich? Vertrauen wir Leuten, die sozusagen irgendwo hergekommen sind, um uns zu führen? Und wie so oft man manchmal den Eindruck gewinnt, ich will jetzt keinem zu nahe treten, dass es wie so oft war bei diesem Elitenaustausch, dass nicht unbedingt die erste Garde aus dem Westen gekommen ist, sondern eher die zweite und manchmal sogar die dritte, die uns da führt. Und wir haben natürlich in Thüringen dieses Problem mit dieser merkwürdigen Konstellation im Landtag, in der es also die Regierung keine Mehrheit hat, die also alles irgendwie vergiftet regelrecht, diese Situation über die Jahre und dann die Neuwahl ausgefallen ist, worauf sich alle eingerichtet hatten und dann die nicht kamen. Dann kam Corona, muss man auch sagen, wir haben ja alle gemeinsam eine traumatische Krise hinter uns, eine Pandemie, eine globale, die ganz viel eingerichtet hat, die noch lange nicht aufgearbeitet ist. Und deswegen sind wir jetzt in dieser Situation, wo der erste Eroberungskrieg in Europa seit 1945 stattfindet, und das ist natürlich ein Horrorszenario, aber es ist nicht ausgeschlossen, in einen Atomkrieg führen könnte. Dafür muss man fast schon sagen, ist die Situation noch vergleichsweise ruhig. Und ich glaube, dass diese sogenannte Stabekrise, von denen viele Leute reden, in Thüringen halt noch eine ganz andere Grundierung hat. Durch Thüringen, aber auch durch Ostdeutschland.
Sagt Martin Debes. Jetzt haben wir hier viele Fragen gestellt, viele Dinge auch aufgeworfen, nochmal skizziert und hoffentlich auch ein paar Antworten für euch da draußen gegeben. Auf jeden Fall gibt es ab Donnerstag das Buch Deutschland der Extreme, wie Thüringen die Demokratie herausfordert.
Also bei Peterknecht müsste es auf jeden Fall da liegen.
Ich wollte gerade sagen, bei Peterknecht wird es da liegen. Und apropos Peterknecht, der Buchhandlung gibt es morgen in einer Woche, also am Dienstag, den 19. März um 19.30 Uhr. Es gibt, glaube ich, auch noch Restkarten. Eine Lesung mit Ihnen, ein Gespräch. Boris Lochthofen wird ein Gespräch führen. Wird so sein? Und Sie lesen ein bisschen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, wir machen das so wie jetzt. Also er stellt Fragen und ich laber.
und sie erzählen. Also sehr gespannt bin ich. Ich werde auch selber mit da sein. Also wer noch vorbeischauen möchte, sollte das tun. Und ja, also wie gesagt, ich bin auch gespannt. Dann habe ich auch das Buch gelesen. Wie gesagt, ab Donnerstag ist es im Handel. Und vielen Dank. Ich werde viel jetzt über das Gespräch nachdenken, ihr vielleicht auch. Wir haben heute viel geredet, liebe Hörerinnen und Hörer, aber deswegen ist Radio Frei auch da. Wir wollen ja helfen auch bei, auch das ist für uns ein Thema, Prozesse der Meinungsbildung. Ne? Wir wollen keine Propaganda machen, aber wir wollen vielleicht bestenfalls eins und eins sagen und jemand sagt dann, das macht zwei. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.